David.
Hey, Robert.
Na?
Da.
Alte, guck mal, ich kann ja wie bei meinem Kind, dann kriegst du immer so Spitznamen. Heute kriegst du alte Grinsebacke.
Grinsebacke?
Ja, ich habe mein Kind Monkey Chunk, kleine Kostenfalle und der goldene Hanchi Manchi getauft.
Oh, ja. Das mache ich bei Bowie immer.
Jede Woche oder alle paar Wochen gibt es neue Spitznamen, die ziehen sich dann auf die Ewigkeit.
Das mache ich bei Bowie immer. Manchmal ist sie Bowie's Love Bolita, manchmal ist sie Boopatra, ja. Sie ist, heute war sie der kleine Popelpups.
Alles klar.
Der scheiße Bomber von Schöneberg war sie vorgestern, weil sie leider nämlich Durchfall hatte. Ja, also jeden Tag was Neues bei uns zu Hause. Und Flocke war beim Friseur und Flocke ist Naomi Campbell. Also eigentlich Flocomi Campbell.
Flocomi Campbell.
Flocomi Campbell.
Flocomi Campbell.
Weil sie ist ja so eine, sie ist eine schwarze Schönheit. Ach, sie sieht gerade aus.
Knaller.
Wenn Kupi hier wäre bei, und Flocke und Bowie.
Und das wäre dann eins.
Die würden sich verknallen.
Ja, Cooper hat jeden Tag Wildschwein und Rehbesuch dieser Tage. Das ist irre. Wir hatten letztens einen Wolf.
Ihr hattet Wolf?
Wir hatten einen Wolf.
Krass.
Jetzt ohne Schmu aufgenommen mit Kamera. Wolf vor dem Grundstück vorbeigelaufen.
Habt ihr eine Insta-Story dazu gemacht?
Nee. Weil wenn man zu viel erkennt, Nachbarschaft und so.
Ah, okay.
Also so ein bisschen an die Straße ran. Aber man sieht an der Schwanzspitze, an der Gangart, die waren auch so. Das ist ein Wolf.
Das ist...
So, damit starten wir erstmal rein in unsere wunderbare neue Folge. Haben wir irgendwas von letzter Woche zum Aufarbeiten? Ich glaube nicht. Wir gehen frisch, frei, mit super Gedanken rein. Und heute erwarten wir euch...
Man kann vielleicht mal sagen, unser Social-Media-Start ist quasi... Also ich glaube, wir hatten noch nie so viele Postings.
Ja.
In der gesamten Zeit, in der ich das gemacht habe, hatten wir, glaube ich, nicht so viele Postings wie diese Woche. Also deine Frau ballert raus. Wir haben aber auch... Ne, heute laufen wieder die Kameras und da war letztes Mal ordentlich was mit dabei.
So. Also müssen wir heute hier quasi Fehler einbauen.
Ja. Wir haben
oder Leute triggern. Kennst du das, wenn du die Watchtime verlängern willst, machst du absichtlich kleine Fehler oder Sachen, die die Leute ein bisschen ärgern?
Nee.
Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, zwischen USA und China gab es jetzt einen Deal.
Ja.
Bei China bleiben die Leute aus Frust schon dran. Und ich sage, David, du weißt doch, das Jahr hat...
Aus Frust dranbleiben?
Oder ich sage, Leute, das Jahr hat doch 363 Tage, weiß ja jeder. Und dementsprechend sind die Leute richtig angepisst, wenn du so kleine Fehler selbstbewusst einbaust. Und nee, jetzt muss ich gucken, was hier passiert. Kann doch nicht sein. So ein bisschen Ragebaiten rein.
Uns haben letzte Woche, das merkst du direkt, die Leute fangen dann an zu suchen und zu gucken und uns zu verbessern. Ein paar Sachen haben wir selber noch herausgefunden, dass zum Beispiel der Lygonaut tatsächlich nicht existiert. Wer hätte das gedacht? Das ist der Polygraph.
Ist der Polygraph? Was waren da? 60 Schließmuskel hat der menschliche Körper.
Mhm. So. Aber auch da, du wieder, ne? Mit was für einem Schmack ist du rausgehauen hast.
Was warst du denn da? Mit dem falsch ausgesprochenen, diese Netflix-Serie Evil, Medieval.
Das war noch was anderes.
Irgendwas mit... Aber du weißt, was ich meine. Weiß.
Jetzt kramst du natürlich was Uraltes raus.
Das nicht ist uralt, das ist noch 2024 maximal.
2024 maximal. Ja, so. Also geht auf Social Media, geht auf zwei wie Pech und Schwafel ausgeschrieben.
Hintereinander und dann knallt's weg. Auf dem Discord haben sich schon viele Leute gefunden.
Discord? Ja, Mensch, ich benutze doch sowas nicht.
Gina fleißig hier so am Arbeiten im Hintergrund. Was, das haben wir?
Ja.
Ja, auf dem Discord viele Leute auch mit schon Fragen und Vorschlägen. Es wird, David,
wir werden unsere Krake
eines Tages werden Leute nur noch in Kleidung von uns herumlaufen.
Also blaue Hemden überall und alle.
Ja, aber da steht so Pech vorne drauf und hinten Schwafel oder so.
Ja, sehr gut.
Okay, kommen wir mal hier zu den paar faktischen Sachen. Heute haben wir mitgebracht Filme.
Ja, klar. Ja.
Nicht eine Serie.
Nicht eine?
Nur Filme heute. Ein bisschen was aus dem Kino, ein bisschen was aus dem Festival, ein bisschen was aus dem Heimkino, ein bisschen was aus dem Maisfeld habe ich auch noch mitgebracht.
Aber wir haben auch Literatur. Heute wird es hier mal so, also wenn Marcel Reich-Ranitzky noch leben würde, der würde ein Like da lassen.
Es wird königlich. Stephen King, der Mann, der inzwischen, man sagt, so 500 Millionen Dollar schwer ist. Ja. Aber als einer, der hat 400 Millionen Bücher und mehr verkauft. Krass. Ich glaube, er ist der meistverkaufteste Autor weltweit. Das könnte man jetzt wieder checken auf Social Media. Und er gilt aber gleichzeitig als einer der bodenständigsten und liebsten Typen in seinem Wohnort. Sind die Leute, ja, es ist doch einer wie der andere und die Kids gehen mit seinen Kindern zur Schule früher. Guck, wann immer du den Interviews siehst, wirkt der nie so wie so eine Wealthy, wie so ein wohlhabender Typ, der irgendwie so First World. Und auch die Figuren in seinen Geschichten, wir reden ja später drüber, sind ja oft sehr einfache, bodenständige Ausgangsgeschichten. Das ist ja alles nicht so sehr irgendwie fantastisch oder später in irgendwelchen extrovertierten Welten. Nee, also ich finde den wirklich faszinierend. Ich lese den gar nicht viel, aber der hat ja auch so viel veröffentlicht. Kommen wir später zu. Heute geht es nämlich um Stephen King und Stephen King-Verfilmungen, weil letzte Woche erst wieder Trailer, da muss man sagen, die Mehrzahl, erschienen sind zu Stephen King-Verfilmungen, die kommen. Und der Mann, ich glaube, zu denen gibt es dann inzwischen, also jetzt, wenn die neuen Verfilmungen noch kommen, sind es, glaube ich, über 100 Serien- und Filmadaptionen seiner Stoffe.
Ich habe nicht gezählt, ich musste tatsächlich vorhin bei ChatGPT mal eingeben, wie viele Bücher er denn überhaupt geschrieben hat, weil ich auf Wikipedia keine Zahl gelesen habe und keinen Bock hatte, das einzeln durchzuzählen.
Also auf Moviepilot gibt es einen Artikel, der ist aus dem Januar und der fasst alle bisherigen 96 Filme und Serien im Überblick von seinen Verfilmungen zusammen. Also da kommt es dann bald über 100.
Es sind nur 65 Bücher. Es sind 65 Bücher, die er geschrieben hat.
Auch unter seinem Pseudonym oder nur er?
Nö, auch die Pseudonyme hat er zwei und hat aber auch 200 Kurzgeschichten geschrieben. Und aus diesen Kurzgeschichten sind ja mehrere Sachen hervorgegangen. Ich glaube, sowas wie Shawshank Redemption war ja, glaube ich, mal eine Kurzgeschichte. Und ich glaube, ein paar der erfolgreichsten Sachen waren Kurzgeschichten.
Ja,
bei ihm.
Oder ein paar der erfolgreichsten Sachen konnte er auch gar nicht leiden, wie The Shining. Da gab es ja richtig Stress mit Stanley Kubrick.
Ja, aber da mochte er nur die Verfilmung nicht. Sein Buch selbst.
Ja. Und seine eigene Serie, die er dann auch angestoßen hat.
Da wollte er es ja dann richtig machen. Und
ging dann auch nicht so richtig. Ihr seht schon, aber ich finde, er ist immer der mit sehr viel Schaffenskraft, wie kaum ein anderer Autor, und sehr viel Erfolg antritt und auch immer sich lautstark bei Social Media, auch in der Politik zum Beispiel, äußert. Aber dazu später mehr.
Ja.
Und damit herzlich willkommen zu zwei
wie Pech und Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, online bestellen wir doch alle inzwischen, oder? Was hast du zuletzt online bestellt?
Ich glaube, ich habe mir eine PlayStation
online. Eine PlayStation. Ja, gönn sich. Ich habe mir eine Pergola gekauft für den Garten.
Ja?
Es ist so eine Überdachung mit Lamellen. Na, egal, darum geht's nicht. Worum es geht ist, ihr kennt ja all die möglichen Bezahloptionen. Und hier möchten wir ganz klar Klarna herausheben. Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter. Bei mehr als 500.000 Händlern könnt ihr über Klarna bezahlen. Und das bedeutet entweder sofort und ihr habt es erledigt oder aber erst in 30 Tagen eure Rechnung zu begleichen. Ohne Stress und das kostenfrei. Das Gute ist auch der Käuferschutz. Wenn ihr etwas bestellt und stellt dann fest, oh, hier stimmt was mit der Lieferung nicht oder da ist was kaputt, dann könnt ihr die Zahlung pausieren, erstmal das Problem klären und seid damit auf der sicheren Seite. Mehr Informationen zu dem Käuferschutz findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Und online bestellen, ganz ehrlich, ich mache das ziemlich oft und damit werde ich nicht alleine sein. Und wenn man dann weiß, einmal alles eingetragen, wie es funktioniert, ist es ja auch super entspannt. Und da seid ihr mit Klarna auf der sicheren und absehbaren Seite. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. So, womit wollen wir denn anfangen?
Es war übelst horrorlastig. Ich möchte mit meinem Lieblingsfilm der letzten Woche anfangen, nämlich mit Final Destination.
Von dem du sofort wusstest, dass er ins Kino kommt.
Ja, Robert.
Wer hat uns auch wieder hier gerettet?
Du?
Nein.
Deine Frau?
Ja. Die hat es mir gesagt, ich habe es
ja. Ich habe einen Anruf bekommen Freitagabend. David, sag mal, was machst du gerade? Und ich bin gerade auf dem Weg mit meinen Girls zum Essen gewesen. Ja, heute sind irgendwelche Fanscreenings, weil nächste Woche startet ja Final Destination Bloodlines. Und selbst das wusste ich nicht. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, weil auch da irgendwie ist das bei den ganz großen Filmen wie Mission Impossible. Da weiß ich schon alleine, weil sie starten, weil ich dann auf YouTube immer diese Trailer reingespielt bekomme. Nur noch eine Woche, jetzt Tickets vorbestellen. Da weiß ich dann immer, jetzt ist noch eine Woche oder zwei, weil das Marketingaufkommen, das wird immer größer. Bei Final Destination Bloodlines habe ich nichts mitbekommen. Und als du dann meintest, dass da jetzt gerade irgendwelche Screenings sind und auch Leute mir geschrieben haben, hey, ich gehe heute Abend in Final Destination, dachte ich dann so, ach, der kommt schon. Und habe dann noch schnell eine Karte geholt hier für Berlin und saß in der Vorstellung. Da habe ich eine Erfahrung gehabt, die hatte ich seit, ich glaube, es gibt zwei Filme, an die ich mich erinnere. Der eine ist Wrong Turn und der andere ist
Wrong Turn 2.
Saw 3. In beiden Filmen sind Leute rausgegangen. Ich glaube, den Wrong Turn hatte ich in der Sneak Preview damals gesehen und das heißt, die Leute wussten nicht, worauf sie sich einlassen und Saw 3 war ja dann einfach nochmal krasser als die anderen davor. Ist mittlerweile indiziert, glaube ich, auch zu Recht, weil der irre brutal ist. Und beide Filme haben die Leute so durchgerüttelt, dass sie, also ich glaube, da sind so 10, 20 Leute gegangen, die haben das gar nicht ausgehalten und ich habe es gefeiert. Ich saß damals schon da und dachte, ja, endlich mal wieder ein Film, der die Leute packt und so richtig durchschüttelt. Und das hat Final Destination Bloodlines wieder gemacht. Die Leute haben gelacht, die Leute haben sich geekelt. Du hast so richtig das Raunen gehört. Und ich habe zwischenzeitlich das Gefühl gehabt, na, ob jetzt hier gleich einer aufsteht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, wann ich einen derart harten Mainstream-Horrorfilm gesehen habe mit Kills, die so detailliert und blutig sind, dass ich dachte, Wow, also ich fand das fantastisch.
Hast
Mir hat das eine Freude gemacht.
OV oder Deutsch geschaut?
OV.
Okay. Ja, also erstmal, wir haben unseren Weg ins Kino jeweils separat gefunden und ich hatte ja total, also wir hatten beide Bock auf die Reihe, aber ich hänge bei der Final Destination Reihe so am meisten am ersten Teil, weil ich dieses Ernste dahinter mag. So ein bisschen dieses auch, da ja schon auch noch so, oh, der Tod in seinem Grusel, in seinem Schock und wie kann man dem entkommen? Aber da zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht lustig aufgezogen, sondern eher so ein bisschen makaber.
Der erste ging ja noch aus so einer Folge Akte X hervor. Das war eigentlich ein Drehbuch für die Akte X-Serie, die geschrieben wurde, das haben sie dann basierend auf einer alten Twilight Zone-Folge, da ging es nämlich auch so um Vorhersehungen und da haben sie ja dann ein bisschen mehr draus gemacht. Und der erste Teil macht das richtig gut mit einer tollen Darstellerriege. Der passte so in diese damalige Zeit der 90er oder Anfang 2000er Slasher. Und der zweite Teil wurde dann zum Fun-Splatter. Da haben sie dann gesagt so, ist uns doch egal, was für eine Stimmung der hat. Wir machen Kills und wir machen diese Rube Goldberg-Maschinen. Also da, ne, diese Rube Goldberg-Maschine kennst du, da wo du oben so eine Kugel reinwirfst und dann kommt das gegen so einen Stab und dieser Stab haut dann wieder ein Glas um. Aus dem Glas rollt die nächste Kugel.
Ich wusste nicht, dass das so eine Kettenreaktion. Ich kenne das nur früher so aus so eine Murmel. Geht durch so ein Dings, ploppt wo drauf, dann blinkt das rum, dann geht das an, dann der Ventilator so.
Das nennt
Wie heißt
man
das? Rube
Goldberg-Maschinen. Und in dieser Rube Goldberg Mordmaschinerie. Ich weiß, du googelst jetzt. Ich habe nämlich vorher extra auch gegoogelt. Ich habe nämlich gedacht so, ah Mann, da gibt's ein Wort für, das weiß ich noch.
Hast du jetzt wieder so ganz klug, als wenn es jeder kennt und dabei hast du selber gegoogelt.
Ich musste es mir zurecht googeln. Ich wusste, dass es ein Wort gibt, aber ich...
Eine Nonsensmaschine ist das.
Eine Nonsensmaschine heißt
ja,
das
Ja, die Rube Goldberg-Maschine ist eine Nonsensmaschine, die eine bestimmte Aufgabe absichtlich in zahlreichen, unnötigen und komplizierten Einzelschritten ausführt.
Weil ich hatte Perpetuum mobile im Kopf, aber das ist ja eine sich selbst antreibende Apparatur, die nie aufhören würde, wenn du keine Fremdeinwirkung hättest.
Ich weiß nicht, ob sie sich selbst antreiben muss, weil du löst sie, glaube ich, einmal aus und stoppt dann nie. Dann wäre sie nicht selbst antreibend, sondern energieerhaltend.
Energieerhaltend?
Würde ich jetzt
Herzlich
behaupten.
Willkommen zum
würde ich jetzt behaupten, es ist energieerhaltend, obwohl der Energieerhaltungssatz ist ja eigentlich nur, dass Energie nicht verpufft, sondern sich nur verwandelt. Das heißt, weiß ich nicht, wir essen was und wandeln es in Wärme um. Und die Wärme kannst du wieder nehmen, Wasser zu erwärmen, um mit Dampf eine Turbine anzuzeigen. Wir wandeln ja nur um. Ich weiß es nicht.
Ich nicke einfach.
Das ist was für unseren Gast, wie heißt
Doktor,
er?
Dr. Professor.
Ganz bekannte. Lesch. Harald Lesch.
Ja.
Harald Lesch.
Hallo, ich bin.
Harry, was sagst du?
Er ruft von draußen rein, dass wir jetzt endlich zum Thema kommen sollen.
Gut.
Diese Maschinen, die Kamera zeigt auf ein Element und das macht jetzt auch dieser Bloodlines sehr schön. Es gibt diese eine Szene, die auch im Trailer relativ prominent ist. Da sitzen die draußen in so einer Gartenparty, die Familie, die hier prominent auch Teil der Geschichte ist. Und dann zerspringt ein Glas und zwar in die Eiswürfel. Und es bleibt dann so eine große Glasscherbe stecken. Und du denkst schon so, oh nein, das ist der erste Gedanke, den man als Zuschauer hat. Und dann passiert aber das nächste, weil jemand ist auf dem, ja, so ist es.
Nee, ich find's geil, wie du immer so sagst, wie du oft bei Schauspielern sagst, ey, voll schlecht overacted. Dann sitzt du hier, oh nein.
Naja, es ist so ein bisschen wie bei den
absolut. Vor allem das mit der Scherbe.
Da hinten ist ein Geist.
Aber das mit der Scherbe ist halt tatsächlich so eine Angst von mir, weil mir das schon mehr als einmal passiert ist zu Hause inzwischen. Ja, ich habe am 1. Mai habe ich ein zu heißes Glas frisch aus dem Geschirrspüler genommen. Also gerade frisch, das war heiß. Und ich mache immer Eiswürfel rein, weil ich das liebe. Mach mir große Eiswürfel rein und dann Wasser dazu. Das ist also eiskalt. Die Hitze vom Glas und diese Kälte hat so viel Kraft erzeugt. Während ich trinke, merke ich irgendwann so, ich schneide mir gerade die Hand unten, da ist ein Splitter ab. Und mein Finger blutet ein bisschen, mein kleiner Glasspiel. Ich sag so, Gina, guck mal hier. Und dann habe ich das rausgezogen und dann gucke ich ins Glas und sehe die Risse im Glas. Und ich denke so, ich habe jetzt nicht Glas, also man wird es merken, aber es ist tatsächlich mir schon mehr als einmal passiert, dass ich Angst hatte, eine Scherbe geschluckt zu haben.
Ah, ja.
Die kommen meist ohne Probleme wieder raus, bis zu einer gewissen Größe und da merkst du es eigentlich vorher.
Ja.
Aber trotzdem ist es echt bei mir eine reale Angst mit dieser Scheißscherbe im Eis.
Hast du mal deine Großmutter angerufen, ob sie zufälligerweise vielleicht eine Vorhersehung hatte, der sie aus dem Weg gegangen ist und vielleicht ist der Tod jetzt auf
Ich habe keine Großmutter mehr.
Kurze Schweigeminute. Ich aber auch nicht. Dann schneidet die Kamera auf das Trampolin. Da sind so zwei drauf. Unter dem Trampolin ist aber eine Hake. Und du siehst so, wie sich das Trampolin der Hake immer mehr nähert. Und dann wird aber auch die Kamera schneidet ganz kurz. Das machen sie immer relativ clever. Sehr offensichtlich auch. Aber ne, man wird dann ganz genau darauf hingewiesen, da ist auch ein Rasenmäher. Ja, ein Rasenmäher ist auch noch da. Und daraus bauen sie dann diese Szene auf. Und das dauert zum Teil wirklich lange, bis sie das tun. Und in den einzelnen Steps manipulieren sie dich als Zuschauer richtig, richtig schön. Und das mag ich an dieser Reihe. Das ist so simpel, aber irgendwie clever und effektiv und frech und makaber. Und dann lösen sie es auf mit ein paar der krassesten Kills, die ich je gesehen habe. Ich meine, man muss kann man sagen, die sind hier sehr, sehr, sehr CGI gestützt und das sieht nicht immer gut aus. Aber vielleicht erklärst du den Zuhörern, worum geht's denn eigentlich in Final Destination Bloodlines?
Also ich sag mal so, in den 60er Jahren geht eine Frau in ein Restaurant mit einem Freund. Und dann wird in diesem Restaurant etwas passieren, was sich auch damit vermischt, dass sie so ein bisschen so ein Gefühl hatte über diese Situation. Was da passiert, werden wir überhaupt nicht verraten, weil für mich persönlich ist es sogar der Lieblingsteil des Films.
Ja?
Ich mochte den Auftakt richtig gerne. 60er Jahre, die Musik dazu, das erste Mal wieder dieses Final Destination Feeling, mochte ich richtig gerne, auch wenn es am meisten CGI vom ganzen Film aussieht, was ich ein bisschen schade finde,
ja,
mochte ich das richtig gerne. Und dann springen wir aber in die Jetztzeit zu einer Frau, die seit 2 Monaten den immer gleichen Albtraum hat. Und in diesem Albtraum sieht sie, dass ihrer Großmutter etwas Schlimmes passiert. Sie weiß aber gar nicht, weil sie die auch gar nicht wirklich kennt, was ist da dran und will unbedingt in ihre Heimat zu ihrer Familie, um herauszufinden, könnte da mehr dahinter stecken. Natürlich wird es da mit dem Tod, dem Plan des Todes zu tun haben und einem Weg, der auch sehr weit zurückreicht und wie lange der Tod brauchen kann, um sehr viele Leute heimzusuchen. Ich denke, das reicht.
Ja, ja, ja.
Zum Reißen.
Im Grunde ist es fast so, wie alle Final Destinations anfangen. Nur dass Final Destination Bloodlines, das Gimmick hier ist, dass sich der Tod sogar über mehrere Generationen hinweg das merkt. Der ist offenbar jemand, der...
Der hat Zeit.
Ja, der hat Zeit und der, ne, der hat sich das alles aufgeschrieben. Der hat ein Gedächtnis wie ein Elefant. Und hier ist dann die Idee, dass Figuren dem Tod so ein bisschen versuchen zu entkommen und daraufhin, ne, haben sich dann weitere Generationen gebildet und so ist dieser Stammbaum noch größer geworden und der Tod kann sich an mehreren Leuten abarbeiten. Und das ist recht frech, was sie damit machen. Das finde ich sehr schön, zum Teil, wie sie dann auch so mit kleinen Twists arbeiten. Es gibt eine Szene, da wird so über den Familienstammbaum gesprochen, da gibt es so eine Überraschung in der Familie und es gab nette Gags. Es gibt einen Gag mit einem Baby im Krankenhaus, den möchte ich nicht verraten, aber wo ich auch merkte, so, die hatten beim Schreiben richtig Spaß. Es ist natürlich, Full Disclaimer, herrlicher Quatsch. Wann immer wir hier uns aufregen, auch über Filme, die Logiklöcher haben oder die sehr konstruiert wirken. Also gleich der Anfang, ne, wie sie das herleiten mit diesen seltsamen Träumen und diese Träume lösen bei der Frau gleich etwas aus, sodass sie dann auf die Spurensuche geht. Das hat sich für mich nicht wirklich erklärt. Einiges ist hier wirklich absoluter Blödsinn. Aber dazwischen ist das so eine Freude, da zuzugucken. Ich muss sagen, ich fand den Anfang zu lang. Und er ist halt wirklich so CGI überladen, das sah hässlich aus. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Und ich dachte so, boah, das geht jetzt hier 20 Minuten.
Aber hässlich sah er meistens aus, finde ich.
Ja.
Also was so Kills angeht, ich sag mal medizinische Geräte, da finde ich auch so, die Ideen sind durchweg bei dem Film kreativer als die Hässlichkeit der Effekte.
Ja.
Und deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Ist überhaupt nicht schlimm, weil er zieht das auch konsequent durch und er hegt auch nicht den Anspruch, es besonders authentisch zu machen,
ja,
sondern so überdreht. Und dann ist es okay.
Ich hätte mir das als Practical Effects gewünscht, aber es gibt ganz konkret einen Kill, der für mich, also es würde mich wundern, wenn der dieses Jahr geschlagen wird. Also der beste.
Darf ich raten? Ohne es zu verraten?
Ja.
Ich sag mal städtische Versorgung.
Ja, städtische Versorgung. Dieser Kill. Also es gibt ganz am Anfang eine Szene, da spielt einer der Charaktere den neuen Mortal Kombat Teil an der Konsole. Und das ist fast so ein bisschen Foreshadowing, weil du im Grunde da mit schon die Ansage bekommst, in welchen Gewaltgrad das hier geht. Wer von euch die neuen Mortal Kombat Teile gespielt hat, der weiß, dass es da diese Kills gibt.
Gab es eigentlich schon immer diese Finish-Him.
Ja, ja, aber seit, ich glaube, es war Mortal Kombat 9.
Ja, genau.
Seit Mortal Kombat 9 werden die ja da zerrissen und die Gedärme sprudeln. Und also es gibt einen Artikel, dazu wollte ich mal ein Video machen, vor vielen, vielen Jahren. Da ging es darum, dass die Entwickler von NetherRealm, die machen die Mortal Kombat-Spiele, die haben richtige Traumata erlitten bei der Kreierung des Spiels, weil die mussten sich wohl, damit das irgendwie realistisch aussieht, mussten die sich wohl stundenlang Bilder angucken von zerfetzten Leichen. Na, also wie zeigst du denn, wenn jemand zum Beispiel, wenn ihm der Kopf ab der Hälfte abgeschnitten wird, wie kriegst du hin, dass das irgendwie realistisch wirkt? Also haben die sich tatsächlich da solche Sachen angeschaut. Und das muss wohl hochgradig verstörend gewesen sein. Und ich
Ich gucke gerade, ob es noch die Seite aus meiner Jugend gibt, die man sich immer nicht traute anzugucken. Gibt's nicht mehr.
Nee,
du
nicht.
Du weißt, welche ich meine.
Ja, ja, ja. Aber die wurde ersetzt, glaube ich, durch eine andere Seite.
Und wir wollen es bloß nicht sagen.
Ja, ja. Auf jeden Fall genau solche Sachen. Daran musste ich denken, weil ich dachte so, ah, ja, also es tut mir fast ein bisschen weh und es tut mir auch leid für die Leute, die das animieren mussten, weil ich hoffe, die mussten sich nicht auch solche Bilder anschauen vorher, weil das ist, glaube ich, ganz schön krass. Und aber im Publikum, bei uns hat es voll gewirkt. Ne? Ich habe auch viel lachen müssen. Lachen ist ja dann so dieser Release, um die Anspannung auch loszulassen und das zu verarbeiten, was du quasi siehst, weil es ist echt krass. Und das FSK 18...
Das ist so krass. Ich meine, so ein Terrifier ist viel krasser, fand
Nein.
ich.
Nein. Gar nicht.
Wirklich?
Nee. Weil ich finde, also das mit der städtischen Versorgung zum Beispiel, der Kill, der ist viel besser. Also weil Terrifier ist ja...
Ja, aber er ist nicht brutaler. Also es ist nicht ein neues Level von Brutalität.
Bei Terrifier, also gerade der letzte hier zum Beispiel, da
sind die Sachen...
Ich glaube,
du hast ein bisschen einen Film verpasst heute. Weil du so Spaß an Bloodlines hast. Ich rede noch über Clown in a Cornfield.
Den habe ich ja auch gesehen.
Hä?
Ich habe den geguckt.
Wo hast du den gesehen?
Auf dem Fantasy-Filmfest.
Ach, der lief der.
Ja, das habe ich doch gesagt.
Entschuldigung.
Ja.
Ich habe mal was vergessen.
Aber den fand ich gar nicht brutal. Null.
Ich finde den hinten raus so ziemlich brutal.
Null. Gar nicht. Also auch, guck mal, Terrifier 3 zum Beispiel finde ich eher perfide. Also da gibt es, gerade im dritten Teil gibt es ja am Ende das mit den Ratten und dieser Glasröhre. Das ist, wo ich dann denke, so, oh, wer kommt denn auf sowas? Auch diese endlosen Verstümmelungen, aber das ist ja eher, da denkst du dann, oh, komm zum Punkt. Ne? Und es sieht dann auch nicht so geil aus. Aber dieser eine Kill, oder eigentlich alle Kills in Final Destination Bloodlines, erinnern mich schon auch an, also die sind hart, finde ich. Und ich mag, wie deutlich und krass sie sind und wie realistisch sie aber auch wirken. Also ich dachte, ich musste seither die ganze Zeit dran denken, wenn sowas tatsächlich in der Realität passieren würde, ich könnte mir vorstellen, dass das so aussähe. Und das finde ich einen furchtbaren Gedanken.
Ja, klar. Ja, nee, daran zweifle ich auch nicht.
Also das finde ich hart. Das macht mit mir was. Deswegen,
also die Härte ist, dass es so realistisch wirkt.
Es wirkt.
Weil ich finde zum Beispiel...
Und es kommt plötzlich. Also weil... Andere Filme blenden ab. Andere Filme würden zeigen, wie sie dann plötzlich wie dem anderen gegenüber spritzt
aber
Blut
ich finde
ins
jetzt,
Gesicht und dann
aber
hast
ich glaub,
du noch
dann
einen
ist es
Körperteil
wirklich,
in der Hand.
Das ist ja spannend, weil ich zum Beispiel finde brutaler, auch wenn das kein unrealistischer Kill ist, wie einer mit einer Kettensäge einen anderen auf dieser Kettensäge aufspießt und der rattert dann so rum, als wenn jemand anders durch mehrere Dinge durchstoßen
aber das,
wird und
aber
daran
wenn das
stirbt.
Du im Halbdunkel siehst, von der Ferne. Also
aber das macht irgendwie meinen Kopf. Also für mich ist die Idee, wie sie töten, du meinst, wie explizit man das dann sieht.
Also guck mal, der Kill ist ja auch heruntergespielt. Also es ist ja für mich einer der krassesten Kills, die ich je gesehen habe, auch der richtig Übelkeit auslöst, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ist in Day of the Dead von George A. Romero, dem dritten Teil der Zombie-Trilogie. Da wird irgendwann Captain Rhodes in der Mitte zerrissen. Das gab es später nochmal in Shaun of the Dead und da ist es ähnlich widerlich. Und dann in einem Video von den Ärzten, ich weiß nicht mehr, welches Video das gewesen ist, war das Männer sind Schweine war mit Lara Croft. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, wann immer Zombies jemanden zerreißen, wenn da die echten Künstler wie Tom Savini oder so die Practical Effects machen, dann sieht das halt einfach nur krass aus. Und es gab später auch in Land of the Dead von George A. Romero nochmal den ähnlichen Kill. Da wird einem dann die Gesichtshaut abgerissen und dann aber auch, tut mir leid, wenn ich jetzt sehr explizit bin, aber sie reißen dann jemanden in den Kopf ab und dann hörst du richtig, wie die Stimmbänder, wie das Schreien nochmal in eine andere Tonlage wechselt, weil die so gestrafft werden. Und dann denke ich so, wer kommt denn da drauf? Das ist ja widerlich as fuck. Und das sind Tode, die einfach wehtun, weil du siehst da wirklich ganz doll dabei zu oder sehr nah dabei zu und es wirkt wahnsinnig realistisch, was die tun. Aber wenn irgendwo in einem Kornfeld jemand steht und jemand mit einer Kettensäge...
Nee, da meine ich schon eher in einem Schuppen und gar nicht weit weg.
Ja, aber ich fand auch, du siehst die Reaktion in den Gesichtern nicht. Also weil erschrockene Gesichter oder so, neulich auch in Warfare, die Schreie, die man da von Joseph Quinn gehört hat, die gehen in Mark und Bein, weil sie so realistisch wirken. Ne? Aber wenn das so ein Gequake ist, wie in Clown in the Cornfield, das macht mit mir nichts. Also, um mal das eine abzuschließen. Final Destination Bloodlines ist für mich, und ich bin Fan der Reihe, ich mag die alle, die sind immer herrlicher Blödsinn, aber schöner Blödsinn. Und der hier ist eine tolle Fortsetzung du würdest sagen, nicht so gut wie der erste Teil, weil dir der tonal besser
gefällt. Ey, wir hatten im Kino, glaube ich, Spaß. Ich finde, der holt schon ein bisschen viel aus. Also 110 Minuten fangen jetzt schon, das habe ich gemerkt.
Viel zu lang.
So, und man könnte sich wirklich ein bisschen mehr mal nach einen Gedanken machen, aber es gibt ja auch so schöne Elemente, von denen jeder weiß, Final Destination, dass man die meidet, die zweimal präsent sein dürfen in diesem neuen Film. Nämlich nur einmal fast und dann voll. Und es macht Spaß. Aber es ist nicht das, wofür ich Horror liebe. Da kommen wir sogar bei Stephen King nochmal drauf. Ich mag es, wenn es sehr atmosphärisch und schaurig ist. Ich bin ja gar nicht so der Gore-Splatter, was auch immer Fan. Wir haben gelacht im Kino, hatten Spaß. Weil es so überdreht ist, finde ich die alle nicht schrecklich, die Kills. Oder spüre die auch nicht nach. Und ich stelle gerade fest, während wir darüber reden, dass wir einen völlig unterschiedlichen Approach zu Brutalität haben. Oder ja, wie wir das empfinden. Das war mir so gar nicht klar. Aber ey, der ist unterhaltsam. Ist aber nicht das, was ich... Weißt du noch den allerersten Trailer, als man das, was man hier auch im Film nachher sieht, im Tattoo-Studio diese Nummer gesehen hat?
Ja.
Das war der erste Trailer. Und der war noch nicht klar, dass der so lustig werden würde, der Film. Nee. Da dachte ich noch, das könnte auch ein bisschen düsterer sein, ein bisschen ernst gemeint. Weil man weiß ja generell nicht, bei diesen ganzen Filmen, die jetzt wieder aus den 90ern aufleben, ne, ob jetzt, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, oder düstere Legenden, soll ja wieder aufgelegt werden. Friedhof
der Kuscheltiere wurde ja auch mehrfach...
Sondern ich weiß aber dann nicht nach so einer langen Pause, weil 14 Jahre liegen hier zwischen dem fünften und sechsten Teil. Und da hatte ich so ein bisschen eben diesen düsteren Approach mir gewünscht. Aber für alle, die das jetzt A, durch uns oder generell vorher schon wissen, dass es lustig ist oder das mögen, ihr werdet voll auf eure Kosten kommen und Spaß haben. Also selbst ich, der das nicht unbedingt sehen wollte, konnte im Kino aber Spaß haben.
Mhm.
Und das ist es.
Punkt.
Punkt.
Dann lass uns doch zu Clown in a Cornfield kommen.
Ja.
Einem der Filme, wo ich sagen würde...
Aber wie fandest du den jetzt? Sag jetzt nicht, was ich scheiße.
Doch, ich fand den, also ich, Full Disclaimer auch hier.
Aber ich glaube, du fandst ihn besser, als du erwartet hast nach den Trailern, oder?
Nein,
fandst du nach den Trailern?
Ich habe die Trailer nicht mal geguckt, muss ich sagen.
Ja, du hast doch gesagt, der sieht richtig blöd aus.
Nee.
Als wir den Trailer, hä?
Nein, ich habe gesagt, dass das blöd klingt. Ich bin neulich mal in ein Kino reingelaufen, als ich Until Dawn gesehen habe. Da lief noch, gerade als ich reingelaufen bin, lief die Hälfte des Trailers von Clown in a Cornfield. Und da wurde die einzige gute Szene vorweggenommen, nämlich da, wo sich die Mädels irgendwie wollen gerade schreien, halten sich die Hand vor den Mund und dann die andere hält der anderen die Hand vor den Mund und dann kommt noch eine weitere Hand dazu und die ist von dem Clown. Das ist ein netter Gag. Ich habe erst hinterher gesehen, dass der Macher oder die Macher, ich glaube die Macher sind es, auch von Tucker and Dale vs. Evil, die haben die auch vorher gemacht. Und ich dachte so, könnte es vielleicht in die Richtung gehen? Das wäre natürlich eine Hoffnung. Aber nein, es ist wirklich einfach ein ganz banaler Slasher. Die kommen jedes Jahr gefühlt, also weiß ich nicht, 5 kommen pro Jahr mindestens raus. Das ist einer davon. Der Titel ist, den hast du übernächste Woche wieder vergessen. Wenn ich das Sequel Clown in einer Supermarkt oder Clown in einer, was weiß ich, Kinderspielplatz. Also es ist, ich fand den einfach beschissen.
Hast du ganz geguckt?
Ja.
Ich fand den... Ihr Abstruser, der hinten raus wird, weil diese Idee von einem, also worum geht's erstmal? Ein Mädchen geht oder eine junge Frau geht mit ihrem Vater, die, also nochmal anders.
Clown?
Nein. Der
Clown
Film macht nämlich was. Er versucht erst so ein kleines Drama zu verkaufen, wird dann aber zu einer Horrorkomödie, finde ich. Er wird nämlich immer lustiger und abstruser, je länger er geht. Also während er brutaler wird, wird er auch lustiger.
Ja.
Und er ist quasi Kinder des Zorns auf den Kopf gestellt. So, das ist Clown in a Cornfield. Ne, Kinder des Zorns ist doch die Geschichte, wo die Kinder alle ausflippen auf so einem kleinen Ort. Und hier haben wir auch wieder so einen Ort, die ganz stolz auf ihre Maissirupfabrik war. Seit die aber abgefackelt ist, leiden viele Erwachsene unter den Folgen dessen. Und deswegen macht sich ein großer Frust breit und auch der Wille, zurück zu alter Tradition zu wollen. Und die jungen Leute sind da aber eben anders aufgelegt und sehen das nicht so. Und es kommt zu einem Generationenkonflikt und mittendrin so ein Clown in einem Maisfeld.
Mhm.
Dann kann man natürlich nicht verraten, was dieser Clown, was das mit dem auf sich hat oder wohin sich das noch entwickelt. Aber ich fand's unterhaltsam. Also ich fand's vor allem nach diesen schlechten Horrorfilmen, die wir aus Mickey Mouse kennen oder wie oft Clowns auch aufgegriffen werden, der sah besser aus, als ich gedacht habe, gefilmt
das
insgesamt.
Das würde ich auch sagen, ja.
Ich finde, der ist besser gespielt, als ich gedacht habe, insbesondere von der Hauptdarstellerin, der ich wirklich sowohl die Tochter abgenommen habe, die für ihren Vater aufs Land zieht, die eigentlich nicht happy ist, als die aber auch in dieser abgefuckten Situation denkt, okay, was mache ich hier?
Die fand ich so viele unglaubwürdig.
Ich habe so viele Horrorfilme gesehen, in denen die Hauptdarstellerin irgendwelche Schreienden nur rumrennenden sind, aber so gar kein eigenes kleines Standing haben. Also für mich fand ich die interessanter als in den meisten Genre-Konkurrenten. Und je clowniger der Film wird, umso gewalttätiger wurde der auch hinten raus. Mochte ich auch in 96 Minuten. Meine Erwartung ist aber auch so, ich gucke Mittelmaß und ich habe ein bisschen drüber bekommen. Er ist jetzt nicht so gut wie ein, also der Unterhaltungsfaktor wie ein Final Destination, aber ich habe gedacht, mal gucken, was es wird. Und ich habe auf Trash gesetzt, aber es ist nicht Trash. Und wenn was dann nicht Trash ist, ist es ganz schnell richtiger Schwachsinn. Und da dachte ich, nee, dafür ist es zu hochwertig produziert und doch zu ernst gemeint.
Ja, ich bin ja bei Slashern einfach raus. Ich bin einfach raus. Das ist einfach, wenn
Teenager... Aber, okay. Ich glaube, manchmal muss ich mir überlegen, was unterscheidet ein Slasher von so einem erwachsenen, gorigen Body-Horror-Film? Ist das nicht auch ein Subgenre?
Das sind doch zwei völlig andere...
Ja, sind es, aber ist ein Body-Horror-Film nicht immer auch ein bisschen ein Slasher?
Nein.
Weil dann so Körperteile zerfetzt werden, alles. Slasher ist das stumpfe
Abschlachten. Body-Horror spielt doch mit der Angst vor dem Körper. Also wir reden jetzt gleich unter anderem über einen Body-Horror-Film. Und wenn du dir den anguckst, du hast ihn noch nicht gesehen, die Ugly Stepsister, oder nehmen wir mal The Substance, das ist Body-Horror. Ja, den zu vergleichen mit einem Film, wo Teenager durch halb düster ausgeleuchtete Hütten durchlaufen und dann läuft denen so ein schreiender Clown hinterher mit einer Kettensäge. Also bitte, das kannst du nicht vergleichen.
Nee, ich meine damit, dass es auch Filme gibt, wo sich das kreuzt, wo du sowohl hast, dass Leute abgeschlachtet werden, als auch, dass sehr explizite Szenen passieren, die einem wehtun beim Zusehen, weil du das Gefühl hast, das kriecht in deinen Körper. Zum Beispiel so, ich glaube, der letzte Saw Teil, wo wir darüber geredet haben, als er die Finger da so angedingst bekommt. Und die werden einzeln von so einer Maschine richtig runtergefetzt vom Knochen.
Das ist Torture-Porn.
Das ist, okay, gut. Das ist dann nicht Body-Horror, weil ich das Gefühl habe, mich so rein...
Nein, Body-Horror ist in der Regel etwas, wo Veränderungen des Körpers, das Altern des Körpers, wo das mit diesen Urängsten spielt, die wir Menschen mit unserem Körper verbinden. Mit dem Alterungs- oder dem Sterbeprozess. Dinge, ne, wie ausfallende Zähne oder wir wachen morgens auf und sehen plötzlich etwas in unserem Gesicht, was da vorher nicht gewesen ist. Ne, wenn Dinge in uns heranwachsen, zum Beispiel irgendwelche Embryonen.
Das heißt, wenn ich unangenehme Dinge in einem Horrorfilm sehe, die sehr physisch sind und ich nachempfinden kann, wie sehr das schmerzt, fällt das nicht unter Body-Horror?
Das grenzt vielleicht daran, aber es ist kein Body-Horror. Es ist dann eher Body-Mutilations. Ne? Also da müsste man sich so ein bisschen reinknien mal, so, ne, in den verschiedenen Auswüchsen von Horror. Aber bloß weil jemand in zwei Hälften geschnitten wird, ist das nicht automatisch Body-Horror, weil da ein Körper, also ein Body drin zu sehen ist.
Nee, aber wenn es dann explizit, also ich meine, es gibt Filme, da wird einfach nur geschlachtet und jemand zerrissen meinetwegen. Ja. Und dann gibt es welche, wo aber ganz langsam, aber im gleichen Film und eine bestimmte Körperstelle so malträtiert wird, dass ich hier gedacht hätte.
Ja, das ist einfach Folterhorror.
Okay.
Das hat dann auch
nicht. Wo sind wir jetzt stecken geblieben?
Ich hatte dir gesagt, dass ich damit nichts anfangen kann, weil ich Slasher nicht mag. Slasher, da gibt es sicherlich Ausnahmen. Ich hatte das beim Fantasy Filmfest mit jemandem besprochen, der meinte dann, aber du magst doch bestimmt Terminator 1. Und da dachte ich so, ja, Terminator, ne, Terminator ist aber der erste, ist so eine Mischung aus Chase-Movie und dann ist der natürlich auch viel Science-Fiction. Dadurch hat der nochmal eine andere Komponente. Es gibt ja so Filme wie Alien zum Beispiel. Alien ist ja im Grunde nichts anderes als ein Haunted-House-Film. Er setzte das Spukhaus in House on Haunted Hill mit einem Raumschiff, dann hast du Alien im Grunde. Und genauso ist Terminator ja auch irgendwie sowas in dieser Richtung. Auch Predator könnte man so da in dieses Segment bringen. Aber die haben eben nochmal andere Ebenen, die damit funktionieren. Über Predator und Terminator könnte man da viel reden, über Clown in a Cornfield nicht. Da ist es dann halt wirklich einfach nur eine Bande von austauschbaren Teenagern, die gegen einen Clown in einem Kornfeld antreten, beziehungsweise er gegen sie. Und ich finde auch, da gehe ich mit, dass der wertiger aussieht, aber das sieht einen Thanksgiving auch. Das kann man gar nicht.
Ja.
Und ein Thanksgiving ist trotzdem Schrott für mich. Und all diejenigen, die mir dann unter, ne, also diese Diskussion habe ich immer wieder auch bei Letterboxd oder unter meinen YouTube-Videos, die mir dann immer wieder sagen wollen, dass ich da Unrecht habe, da muss ich klar sagen, das ist wirklich eine Geschmackssache. Deswegen jemand, der jetzt hört, ah, Thanksgiving, den fand ich doch gut. Und der wird dann eher auf deiner Seite sich einfinden. Ich mag dieses Kino nicht, weil es immer gleich ist. Und weil Clown in a Cornfield auch wieder, der hat nichts zu bieten. Der Gag ist hier, dass da ein Clown in einem Cornfield ist.
Ich finde, ich mache ein ganz explizites Beispiel. Er hat immer wieder Sachen mit so einem großen Augenzwinkern. Ich kam gerade aus der Pressevorführung, wo auch immer wieder gelacht wurde, als zum Beispiel der allererste Kill findet im Jahr 1991 statt. Und ein junger Mann lässt sich von einer jungen Frau verführen in einem Maisfeld. Und sie läuft vorne weg, hat nur noch einen BH und er will hinterher. Und tritt dann in so eine Stelle, wo ein Fußabdruck ist, der aber offensichtlich so groß ist, dass er von so einem großen Clownslatschen ist. Und sagt aber, weil er denkt, sie läuft vorne weg, so, du hast aber große Fußabdrücke. Und er sagt das eben so skurril, dass du denkst, es ist so bescheuert, dass aber die Macher genau wissen, mit was für einem Klischee sie spielen. Und der Film hat immer wieder diese Witze, wo sie genau wissen, was sie hier persiflieren. Und das ist bei mir angekommen, weil sie nehmen sich nicht zu ernst, aber sie wissen auch, dass sie nicht Trash sind. Und deswegen gibt es am Anfang so ernst gemeinte Ansätze von Drama zwischen Vater und Tochter, der auch so sagt, ey, du willst ein Auto haben? Sie sagt, ich kann die Schaltung fahren. Ja, Mann, ich wollte dir Schaltung beibringen. Das sollte halt so ein Moment sein, wo wir uns vielleicht mal wieder ein bisschen näher kommen. Und das ist aber nicht so ganz so dumm geschrieben, weil es ein ganz süßes Element ist, um zu zeigen, hier ist ein Vater-Tochter-Ding, die auch zusammen eben einen liebenden Menschen verloren haben. Natürlich hält das nicht lange her, um für diesen Horrorfilm irgendwo Motiv zu sein, aber es zeigt, okay, das sind meine beiden emotionalen Kerne so, die er mir präsentieren will, um dann in diese Slasher-hafte, auch überzogen, witzige manchmal aufzudrehen. Und das wusste ich zu schätzen. An Clown in a Cornfield, du guckst mich an, als hätte ich einen anderen Film geguckt.
Nee.
Aber er macht am Anfang, finde ich, für mich überraschend ordentliche, dramatische, kleine Wurzeln,
nee,
wo ich dachte, okay, damit kann ich leben.
Es ist
und
beim,
da, von
es,
da kann ich ausgehen.
All das, was du erzählst, ist in so einem Raum. Und der Raum hat vier Wände und da ist eine Tür. Und durch die Tür kann ich sehen, von was du gerade geredet hast. Du bist schon durchgelaufen, du bist schon auf der Party.
Und du sagst, das
ich stehe vor
Tür.
Der Tür und denke, ach, auf die Party habe ich heute keinen Bock. Und deswegen gehe ich weiter. Ne? Es gab
du
Momente,
siehst, du kannst es sehen, aber nicht fühlen. Was
genau,
ich
fühle es nicht. Also es gab so Momente wie zum Beispiel, es wird einmal sehr schön auf den Kopf gestellt, so typische Geschlechterrollen und dieses typische Ding auch Teenager, die sich verlieben und Teenager, die vor allen Dingen miteinander rummachen, die sterben als erstes in solchen Slasher-Filmen, ist eine Regel, die Scream ja auch schon mal dann gefestigt wird. Mit der wird bewusst gespielt auf eine ganz andere Art und Weise, die ich auch schön fand. Das ist eine schöne Message, die hier dann am Ende mit dazu kommt, wo ich sagen kann, appreciate ich, der Rest ist, also dafür hätte ich trotzdem den Film drumherum nicht gebraucht. Und das ist das, was
völlig
ich dazu
in Ordnung
sagen kann. Ja.
Clown in a Cornfield.
Clown in a Cornfield. Unter anderem beim Fantasy Filmfest im Programm könnt ihr jetzt, also es gab jetzt schon nochmal eine Runde. Ich hatte ja gesagt, vom 8. bis 11. lief die erste Runde. Jetzt, Robert, wirst du natürlich mir sofort ins Wort fallen und sagen, die zweite Runde ist nächstes Wochenende. Und da kannst du ja gleich mal die Daten googeln, während ich erzähle, was da noch so kommt. Ich habe unter anderem einen Film geguckt, auf den ich echt gewartet habe, möchte euch aber auf jeden Fall erstmal einen anderen empfehlen, nämlich einen der Hauptfilme. Sag uns mal das Datum.
Also ihr könnt ab dem 15. bis 18.05. in Hamburg die Fantasy Filmfest Nights das gerade sehen und dann vom 22. bis 25.05. in München.
Genau.
Das sind die Sachen. Köln, Berlin und, ich muss hier mal neu die Seite laden, und Frankfurt sowie Nürnberg und Stuttgart sind schon vorbei.
Das sind schon durch, genau. Ich habe jetzt auch nicht so viel geguckt. Ich hatte so von einigen Filmen gehört, die ganz gut sein sollen. Also einer ist Bring Them Down, einen relativ harten Thriller mit Christopher Abbott und mit Barry Keoghan spielt noch mit, Colm Meaney spielt noch mit, also so ein irisches Drama, das da läuft. Es gibt noch einen Film, ich habe das Gefühl, der spielt aber auch irgendwie in allem mit, Bill Skarsgård wird in einem Auto eingesperrt. Dieses Auto gehört Anthony Hopkins und der lässt ihn da durch die Hölle gehen.
Das heißt, der Trailer sah nicht schlecht,
also
ich kenne das. Das Ding ging aber relativ viel Bass, hat das.
Hat das Bass? Weil
ich habe schon mehr als einmal
schlecht
davon gehört, dass das...
Also vielleicht hat ja jemand von euch, ich habe den nämlich nicht geguckt, weil ich den Trailer echt nicht gut fand, vielleicht hat den ja jemand in Berlin oder in den anderen Städten, wo es schon gewesen ist, Fantasy Filmfest Nights jetzt, den gesehen und kann uns das in den Kommentaren mal schreiben. Dann schaue ich mir den an, wenn er regulär ins Kino kommen sollte, weil der wird wahrscheinlich regulär ins Kino kommen oder auf einer der Streaming-Plattformen landen. Ich möchte folgende Filme nennen, die ich gesehen habe noch. Und zwar The Ugly Stepsister ist für mich der Film des Festivals, auch wenn ich da jetzt einen Partner nicht gesehen habe, da kann ich schon mal sagen, der ist spitze. Ich hatte auch Steffen von Cape Light gesehen, der ganz beglückt war, weil ich ihm sagte, dass ich den toll fand und dass ich mir gleich noch zwei andere Cape Light Filme angucke. Der hat nämlich auch noch Memoirs of a Snail oder Memoiren einer Schnecke und Redux.
Memories. Ist ja nicht Memories of a Snail, aber es...
Aber Memoiren einer...
Ja, du hast Memoirs of a Snail.
Memoirs of a Snail. Nicht Memories, sondern Memoirs. Memoiren.
Okay.
Die Ugly Stepsister ist ein norwegischer Film und wird ein bisschen vermarktet. Ihr werdet vielleicht den Trailer jetzt schon bei, wenn ihr ins Horrorkino geht, vor Until Dawn lief der, ich glaube, bestimmt auch bei...
Vor der Final Destination auch.
Final Destination, genau. Sieht ein bisschen aus wie The Substance, der Trailer. Das machen sie bewusst. Das ist der Film gar nicht. Also der hat nicht diesen vibrierenden Style. Der hat nicht dieses bunte Los Angeles, sondern der spielt in einer Zeit, wo es im Mittelalter noch ziemlich düster ist. Im 19. Jahrhundert spielt das, also nicht im Mittelalter, aber es spielt Anfang des 19. Jahrhunderts. Und es ist im Grunde, stellt euch vor, Cinderella in blutig. Also David Cronenberg dreht Cinderella. Hier ist es nämlich am Anfang so, dass die... Drehen das hier auf den Kopf. es gibt ja in Cinderella die Stiefmutter, die dazukommt mit den beiden Töchtern und dann ist Cinderella wird dazu verdammt, Boden zu putzen und die Tauben kommen dann und helfen.
Die Linsen da
zu Die Linsen sortieren. Ins Kröpfchen und irgendwas anderes Ruten ins Töpfchen. Ins
und
ich weiß nicht mehr, wie das Widerspruch ging. Auf jeden Fall wird es hier aus der Perspektive nicht von Cinderella erzählt oder Aschenputtel, sondern von einer der Stiefschwestern. Die Stiefschwestern kommen beide an und die eine von beiden, die träumt davon, den Prinzen des Landes eines Tages zu heiraten und ist aber leider hässlich. Sie fühlt sich hässlich. Sie wiegt ein bisschen zu viel, ihre Nase ist ein bisschen zu schief, ihre Haare sind nicht ganz so voluminös und dann kommt sie in dieses Haus und sieht Aschenputtel und Aschenputtel sieht einfach wahnsinnig gut aus. Und dann bietet sich die Möglichkeit, der Prinz lädt nämlich ein. Er möchte sich verheiraten und lädt ein zu einem großen Ball. Und alle Jungfrauen des Landes werden nun gebeten, dahin zu kommen. Und sie hat einen Monat Zeit, um schön zu werden. Und wird dann in der Folge extrem weit gehen, sehr weit gehen. Und es tut echt weh zu sehen, was sie sich da zum
Teil anguckt. Klassischer Body-Horror.
Klassischer Body-Horror, weil du eben mit dir selbst und mit Veränderungen des Körpers spielt das Ganze. Und es ist ein schmutziger Film, einer, der wirklich unter die Haut geht.
Ist ja so musikalisch, wie der Trailer anmuten lässt, weil der Trailer spielt ja sehr viel mit Musik und dem Beat
ja,
der
ist
Musik.
Halt, das ist
nur Trailer,
das
nur Marketing.
Ist Marketing. Das Marketing will uns sagen, das ist The Substance im 19. Jahrhundert, aber nein.
Das heißt, die Musik, die darin vorkommt, ist auch keine moderne Musik auf altem Look, sondern schon...
Ja, es ist schon auch, also du hast auch schon ein bisschen elektronische Musik, also auch da spielen sie tatsächlich so ein bisschen mit den Genres. Ich mochte das auch sehr, also ich finde, es ist auch wieder von einer Frau in Ich weiß nicht, was mit den europäischen Frauen in letzter Zeit los ist. Julia Ducournau, die ja Titan gemacht hatte, dann Coralie Fagiat, die The Substance gemacht hatte und jetzt Emilie Blichfeld, Entschuldigung, falls ich den Namen da zerhaue, die hat das Drehbuch geschrieben und die Regie gemacht und die ist auch, oh, also ich verehre das einfach, wenn Menschen eine Vision haben und die hardcore durchziehen und das hier ist ein wirklich...
Das sind ja alles auch drei Geschichten über weibliches, körperliches
genau.
Empfinden und Lust. Ne? Da
genau.
ergibt es schon Sinn, dass da mal ein anderer Blick als immer nur diese männliche Perspektive so vom sexuell Objektivierten mal rauskommt.
Ja, genau. Hier geht es auch viel um Sexualität und es gibt tatsächlich ein Bild, da dachte ich so, hui, das gibt es auch nur im europäischen Kino. Und das fand ich aber alles einfach nur spaßig. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Also der Film tut weh, der ist ein bisschen lang, ne? Also ich habe den am Ende, gebe ich dem 3,5, aber ich bin so hin und her gerissen zwischen 4 und 3,5.
Mach mal 4. So wie du redest, gibt es keinen Sinn.
Ja, ne? Ja, ich...
Wenn du das alles sagst und dann 3,5, dann muss ich andersrum fragen, warum nicht 4?
Weil The Substance im direkten...
Da gibt es noch einen 5. Stern, theoretisch.
Ja,
muss man ja bedenken, 4, ne?
Ja. Na, The Substance hat... Der hat das bessere Pacing. Also der ist der...
Und der hat 4 bekommen,
knackigere
oder
Film. Ich glaube 4 oder 4,5. Ich glaube auch nur 4. Ja, ich bin da sehr streng.
Dann nicht, dass du dich für Jahr bei der Downgrade ist, weil deine Referenz immer was ist, was dann mal gegen eine andere Referenz ein bisschen
drunter war. Ich mache das immer nach Gefühl. Ich sitze dann in dem Film und denke so, wenn ich dieses Höhegefühl habe von, oh, ne, bei Final Destination war ich zum Beispiel sehr, sehr nah dran.
Was hat der gekriegt?
3,5. Weil ich da dachte, dass einfach die Länge und das CGI hat mir ein bisschen vergällt und auch der Anfang war mir ein bisschen zu lang und da gehe ich dann so ein bisschen runter. Da bin ich dann wirklich auch streng, aber ich sage dann klar auch in meiner Review, es ist trotzdem ein Film, der Spaß macht. Und die Ugly Stepsister macht keinen Spaß, weil er A, wehtut. Also ich kann hier auch nur warnen, der Film ist nochmal deutlich brutaler als The Substance.
Aber kann das nicht Spaß machen?
Die Szenen machen keinen Spaß, die tun weh. Auch weil sie...
Das ja, aber Leute können ja Spaß dabei empfinden, weil sie... Guck mal, es gibt Menschen, die fühlen das nach, für die ist das wirklich schlimm.
Mhm.
Und Menschen, die können das aber sehen und das lustig finden, weil sie ganz klar trennen, das bin nicht ich.
Nee, das ist nicht lustig, weil der Film das schon auch ernst spielt. Also es ist auch nochmal anders als The Substance, die drehen ja am Ende völlig ab mit der Gewalt. Hier belustigt eher, ich musste auch hier lachen, aber eher so, ne, ist wieder Freilassen von angestauten Emotionen und Spannung. Oder Anspannung. Und ich mochte hier tatsächlich, dass die mit dem Soundeffekten auch so spielen. Es gibt so eine Szene, die wird im Trailer auch schon angedeutet. Und da dachte ich so, oh, da, und jetzt wird nochmal mit der Kamera aufgezeigt. Und schön im Detailbild. Und dann hörst du so ein Crunchen im Hintergrund. Und ich denke so, oh, da haben sie aber wirklich da gesessen.
Sind dir mal Bänder gerissen oder so in deinem Leben, wenn du selbst diesen Peitschenhieb hörst in deinem eigenen Bein?
Mir ist ja letztes Jahr der Arm gebrochen. Da habe ich nichts gehört. Ja, nichts. Aber ich kann...
Das ist auch nur ein Knochen. Ach so.
Ja.
Aber so ein Band.
Also ein Peitschenhieb, nee.
Ich hatte das beim Fußball früher, da hast du kurz so,
oh. Ja, nee. Aber genau das, also das ist das, woran ich mich erfreuen kann, wenn Filmemacher Spaß daran haben, den Zuschauer an der Gurgel zu packen und dann zu sagen, du musst das jetzt hier ertragen und dir nochmal einen reinwirken. Aber nicht nur das tun, weil es gibt natürlich auch einfach so, ne, du kannst Leute auch einfach nur mit Gewalt zuwerfen, da verpufft der Effekt. Aber hier ist es eingebettet in eben eine schöne Geschichte von einem Märchen, das völlig auf den Kopf gestellt wird, das mit Körperbildern spielt, das mit, wie du sagst, mit Lust und mit, ja, mit dem weiblichen Sein auch. Auch in dieser Zeit damals, da kommen ja nochmal die Geflogenheiten des 19. Jahrhunderts dazu. Und das ist eine spannende Mischung.
In welchem Land spielt denn das?
Ich nehme an, es ist ja in norwegischer Sprache. Ich habe ihn auch auf Norwegisch geguckt mit Untertiteln. In der Pressevorführung haben sie den nicht in der synchronisierten Fassung gezeigt. Also ich nehme an, dass das da in Norwegen dann auch angesiedelt sein soll. Ich fand den toll. Also ich kann ihn empfehlen. Der diesjährige Substance, wenn man so will.
Der diesjährige beste 100% Zollfilm aus dem Body-Horror-Genre.
Die anderen beiden Filme, die ich vielleicht noch vom Fantasy-Filmfest erwähnen will, ich habe noch eingeguckt, Redux, da fand ich den Trailer richtig interessant. Eine Frau tötet den Mörder ihrer Tochter und zwar immer und immer und immer wieder.
Zeitschleife-Ding?
Anders, sie hat eine Maschine, die in Paralleluniversen reisen kann. Und sie reist
dann. Der soll überall sterben, in allen Welten, obwohl es unendlich viele gibt.
Ja, genau.
Ihre Lebensaufgabe und hat sie jedes Mal noch Lust dabei oder wird es irgendwann anstrengend?
Das werdet ihr herausfinden, wenn ihr euch Redux angucken wollt.
Irgendwann, also sie muss, kurz ins Freirad.
Das macht der Trailer mit einem. Der Trailer macht mit dir, dass du denkst so, wow, voll interessante Prämisse, wie wird das wohl weitergehen?
Es muss ihr doch irgendwann langweilig werden. Irgendwann muss sich doch die Sichtweise nach innen kehren und die Frage, ist es das wert und wie kann ich weiterleben?
Genau dieselben Gedanken hatte ich auch und ich hatte gehofft, dass der Film das einlöst, aber es macht er nicht. Er hat diese interessante Anfangsidee. Und weder löst er sie wirklich auf, also weder erklärt er dir wirklich was über die Regeln dieser Welt. Die Frauen werden im Film seltsam dargestellt. Ich hatte hinterher mit einem Kollegen von uns gesprochen, der meinte, also die Autoren können definitiv keine Frauen schreiben. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich fand, dass auf jeden Fall das Innenleben gar nicht gespielt wird. Diese Fragen, die du jetzt gerade gestellt hast, und man kann da definitiv noch mehr aufmachen.
Also immer nur wieder hinreisen und töten, dann müssen die Ideen, wie das stattfindet, schon sehr kreativ sein.
Der Film schwenkt dann irgendwann aus. Er verlässt diese Idee weitestgehend und macht dann was anderes auf und endet auch auf einem Kompromissende, das mir gar nicht gefallen hat. Weil eigentlich müsste das Ende härter sein. Die Konsequenz dessen,
was
man
da... war der vielleicht gar nicht wirklich der Mörder nur. Vielleicht ist der Blick so zu einfach, dass er der Mörder ist. Ich scheine auf dem richtigen Pfad zu sein.
Du Robert, du kannst nächste Woche einfach... Fahr doch nach Hamburg und schau dir den an.
Oder er ist nicht in jedem Universum der Mörder gewesen. Sondern vielleicht wurde er auch mal...
Es gibt Universen, in denen tatsächlich andere Realitäten existieren. Ja, und damit wird sie dann konfrontiert. Redux ausgeschrieben. Ich fand den schwer mittelmäßig, weil die Idee, die eigentlich super klingt, dann nicht ausgearbeitet wird. Und jetzt noch für dich, Robert. Memoiren einer Schnecke. Ich weiß nicht, ob du das ob du den Film Marion Max kennst.
Das ist meine Lieblings-Stop-Motion-Filme.
Ja?
Na klar, das jüdische sie schreibt dem jüdischen, also Marion Max, super schöner Film, ich glaube von 2015 oder so.
Noch älter, ich glaube.
Also ein kleines Mädchen von einer Alkoholikertochter sucht sich einen Freund, nämlich einen jüdischen alten Mann, der in einem New Yorker, glaube ich, Hochhaus wohnt. Und die haben eine bezaubernde Brieffreundschaft und sie stellt ihm ganz einfache Fragen über das Leben. Und die kann er gar nicht unbedingt beantworten. Es entsteht eine ganz liebe Freundschaft. Ich bereite mich jetzt auch sowas vor, David, ne? Auf so diese Fragen, die du nicht beantworten kannst, die Kinder irgendwann stellen. David, warum sind Blätter grün?
Wegen Photosynthese.
Chlorophyll wäre die richtige Antwort.
Ja.
David, warum verlieren die Nadelbäume keine Nadeln?
Wegen Photosynthese.
Warum ist Wasser manchmal tiefer und manchmal flach?
Wegen Photosynthese.
Ich kann dir so 100 Fragen, die du einfach nicht so schnell beantworten kannst. Ist die Sonne wirklich gelb?
Wegen Photosynthese. Warte, ich suche gerade parallel das Datum von Marion May. 2009.
Also Marion Max ist ein
oder
sehr...
schrumpfen Schafe, wenn es regnet.
Ja, schon, genau. Genau, das hört man schon an dieser Frage, weil ja die Wolle, wenn die nass wird und so, ob die zusammenschrumpeln.
Aber warum wird denn Wolle nass?
Wird sie nicht. Die haben eine Fettschicht, so wie
wegen
Vögel.
Wegen Photosynthese.
Okay. Was sind denn die Ausgangs- und die Endstoffe von Photosynthese?
Sauerstoff?
Das kommt,
also Licht
kommt raus.
Licht ist Ausgangsstoff. Licht und Zucker.
Nee, Zucker und Sauerstoff kommt raus. Und Kunststoffdioxid, Licht geht rein.
Kohlenstoffdioxid?
Na klar, die Bäume atmen, das sind doch unsere Luftfilter. Das ist ja der Sinn der Sache.
Das hat er uns in Biologie früher so nicht gesagt.
Sauerstoff und Zucker kommt raus und Wasser.
Dann hast du Informationen, die ich nicht
Wasser
hatte.
Und Kohlenstoffdioxid muss rein. Klar, du brauchst ja auch.
Stimmt, Wasser
brauchst
ja
du das
auch.
Wasserstück.
Ja.
Ohne Wasser bist du raus.
Naja, gut. Lassen wir das jetzt einfach. Harald Lesch. Ja, Memoiren einer Schnecke. Adam Elliott hat diesen Film gemacht und Marion Max ist, wie ich finde, einer der besten Animationsfilme aller Zeiten.
Stop Motion. Ich weiß nicht.
Ist das Anima? Also.
Nee, die basteln und filmen. Ich glaube, wenn du den Beruf machst und du bastelst.
Du animierst eine Figur.
Na, du
Ob du jetzt zeichnest und mehrere Animationsphasen einer.
Nee, ich glaube, Animationsfilm ist ja noch was anderes als Zeichentrickfilm. Und ich denke, Stop Motion ist eine eigene Kunstform.
Nee.
Und ich würde vermuten, dass man den auf den Schlips tritt, wenn man Animation sagt. Weil ich glaube, Animation ist nicht so aufwendig wie Stop Motion. Diese Künstler, also die so basteln und malen.
Das wüsste ich nicht.
Wüsste ich auch nicht, aber
also wenn
ich würde... ich habe mehr Respekt vor diesen Leuten, die Kuno, also ich habe Respekt vor allen Filmemachern, aber noch mehr vor Leuten, die so Kubo und Schauen das Schaf und Marion Max machen, weil das ist so irre, über welchen Zeitraum die da so...
Ich habe vor jedem Respekt der künstlerische Arbeit.
Ich würde nicht sagen,
Für mich ist es Animation.
Ja.
Also falls ihr da draußen Stop Motion...
Klar, die werden zwar nominiert bei den Oscars für Best Animation auch, weil es ja dann keinen Vergleich gibt, aber so fachlich weiß ich nicht.
Also wenn die Oscars das sagen, dann muss es
okay,
so sein.
Okay,
dann müssen wir uns hier dran halten. Für mich ist es Animation und es ist super Animation gewesen. Ich habe mich dementsprechend wahnsinnig auf Memoiren einer Schnecke gefreut. Und Memoiren einer Schnecke ist sehr ähnlich zu Marion Max, auch wieder in sehr düsteren Farben. Es wurde uns auch schon bei den Fantasy-Filmfests gibt es auch immer Anmoderationen. Da meinte, es gibt hier schwere Themen wie Depressionen. Und da dachte ich schon so, das war in Marion Max auch so. Adam Elliott scheint jemand zu sein, der da auch dem viel auf der Seele lastet. Und
der bis heute vor allem noch da ist, muss man auch mal sagen, wenn man Depressionen so verarbeitet.
Nee, du weißt ja gar nicht, also ich weiß nicht, ob er Depressionen hat, aber ich
meine, wenn du so schwere Themen mit dir trägst, musst du auch die, also so lange auch, die das dann immer noch anscheinend.
Also er hat ja lange keinen Film mehr gemacht. Seit 2009 hatte er, glaube ich, kein weiteres Werk gemacht. Und ich meine, Kunst ist ja im Optimalfall immer auch eine Entsprechung deiner selbst. Und wenn Marion Max und Memoiren einer Schnecke so ein bisschen darauf schließen lassen, auf das Innenleben des Künstlers, dann, glaube ich, hat Adam Elliott da einiges aufzuarbeiten. Denn Memoiren einer Schnecke ist noch mal trauriger, noch mal dramatischer. Und leider grenzt es für mich an Misery Porn. Um das Wort für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, Misery Porn, damit beschreibt man Filme oder Stoffe, in denen ein Schicksalsschlag auf den nächsten. Und am besten wird es immer krasser. Und hier gibt es immer wieder Sachen, die grenzen dann irgendwann an Dinge, wo ich dachte, jetzt ist zu viel. Das ist zu krass. Ne? Also es geht hier um ein junges Mädchen, die wächst in der Familie auf. Die Mutter ist leider bei der Geburt gestorben. Sie hat einen Bruder und einen Vater. Der Vater ist aber querschnittsgelähmt, weil er war mal Jongleur in Paris und dann hat ihn ein Auto dabei angefahren. Erster Schicksalsschlag. Und dann gibt's die nächsten im Schlaf, erstickt er. Und nächster Schicksalsschlag. Und dann wird sie mit ihrem Bruder getrennt. Noch ein Schicksalsschlag. Und es geht dann weiter und weiter und weiter. Und sie sammelt dann irgendwann Schnecken. Schnecken sind ihr großes Ding. Ne? Lebende Schnecken, aber auch alles, was mit Schnecken zu tun hat. Schneckenlampen, Bilder von Schnecken, Plastikschnecken.
Schnecke? Grund?
Das ist Symbolik genau von, ich ziehe mich in mein Haus zurück. Sie wird dann natürlich auch in der Schule gemobbt, unter anderem, weil sie eine Hasenscharte hat und dadurch immer wieder auch gehänselt wird. Und ne? Also hier wird aufgestapelt und aufgestapelt und es beginnt gleich mit einem Tod, der Film. Und dadurch ist es so, wo ich dachte, ich fand es fast comichaft dann irgendwann, weil ich merkte, das ist zu viel. Und ein großes anderes Problem, was der Film hat, ist, dass er fast ausschließlich durch einen Voice-Over erzählt wird. Alles wird aus der Perspektive dieses Mädchens erzählt. Mhm. Und wie in so einem Audiobook erzählt mir eine Stimme die ganze Zeit von diesen Dingen. Alles, was die Figuren fühlen, erfahre ich nur durch die Stimme, die allwissende Stimme aus dem Off. Und das entrückt die Figuren so sehr. Und ich konnte das dann so wenig nachfühlen. Ich habe das mit einem Kollegen gesehen, der meinte auch zu mir, die erste Stunde hat er gar nichts gefühlt. Und ich meinte auch so, es gibt eine Szene, da sitzt das kleine Mädchen am Sterbebett einer alten Frau und muss ihr quasi beim Sterben zugucken. Und ich merkte in dem Moment, wie eigentlich müsste ich traurig sein, weil in einem Film, der das besser hinbekommen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich Rotz und Wasser heulen, weil das natürlich gerade ein Trigger-Thema für mich ist. So ist es mir ja neulich auch erst ergangen. Es gibt immer wieder Momente in Filmen, die mich dann auch packen, weil sie an eigene Traumata erinnern. Aber der hat das gar nicht ausgelöst. Und ich dachte, warum eigentlich nicht? Und das war für mich, glaube ich, wirklich diese Distanz, die durch diesen Off-Kommentar oder dieses Voice-Over erzeugt wurde. Und das war wahnsinnig schade. Der Film hat mich dann am Ende nochmal gepackt. Er kriegt dann noch einen Schwenker in den letzten 20, 30 Minuten, aber leider zu spät. Und ich war dann ganz doll enttäuscht, weil ich hatte mir wirklich sowas wie Marion Max erhofft. Aber das ist hier die nochmal schwermütigere Variante von Marion Max. Und das war mir leider zu viel. Deswegen, Memoiren einer Schnecke hat mich nicht so abgeholt, wie er sollte. Aber es wird wahrscheinlich einer von diesen Filmen sein, den wir nächstes Jahr bei den nominierten Oscar-Verleih. Oder nee, war der nicht sogar dieses Jahr nominiert? Ich glaube nicht. Ich glaube ja.
Weiß ich nicht.
Du kannst aber gucken. Oder das Social Media Team guckt.
Ich kann aber gucken.
Guck doch einfach mal. Auch da auf dem Fantasy Filmfest könnt ihr schauen. Wie gesagt, wenn nicht, der kommt dann jetzt auch ins Kino. Die Ugly Stepsister kommt am 5. Juni, glaube ich, ins Kino. Ja.
Ich glaube ja.
5. Juni und Memoiren einer Schnecke müsste ich jetzt parallel mal gucken. Aber
ja, war nominiert.
War nominiert. Habt ihr wieder gesehen. Solche Filme finden sich dann da natürlich an, aber ich finde, da ist dann auch richtig, dass Flow gewonnen hat.
Exterritorial.
Dass du dir das angeguckt hast wieder.
In über 80 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Charts gewesen. Dachte ich mal, komm, gibst du einem deutschen Action-Thriller mal eine Chance? Mhm. Und
hättest du mal nicht gemacht.
Ja.
Ich habe so 20 Minuten reingeguckt.
Also ich finde die Idee nicht schlecht. Eine Frau geht in ein Konsulat, amerikanisches Konsulat, will ausreisen in die USA mit ihrem Sohn zusammen. Die ist Ex-Militär und ihr Mann ist auch im Einsatz mit ihr ums Leben gekommen. Und deswegen will sie ein neues Leben in den USA starten, muss dann noch ein bisschen Papierkram machen. Lässt ihren Jungen in so einem Spielraum kurz alleine, kommt dann wieder, der ist weg. Und sie will natürlich ihren Sohn zurück. Und die sagen, ja, ihr Sohn, der war gar nicht bei ihnen. Und dann stellt sich die Frage, ist sie verrückt, bildet sich was ein? Aber sie weiß auch, wenn sie dieses Gebiet jetzt hier lässt, weil so ein Konsulat ist ja das jeweilige Territorium des Landes. Das heißt, das ist ein US-amerikanisches Staatsgebiet. Innerhalb von Deutschland wird man sie nicht mehr da reinlassen. Und deswegen beginnt so ein Lauf gegen die Zeit und gegen die Behörde. Sie will ihren Sohn zurück und die machen aber glauben, sie sind verrückt und die Polizei wird alarmiert. Und damit geht's quer durch dieses Gebäude, gut anderthalb Stunden, 100 Minuten, ein bisschen mehr, um, dass sie ihren Sohn wiederfinden will. Dabei wird natürlich ein Lügenkonstrukt aufgedeckt, vermeintlich. Und dann wird sich da drin actionmäßig gekloppt und geboxt. Hast du noch eine Actionsequenz gesehen? Bei 20 Minuten glaube ich nicht, oder?
Nee, ich habe nur am Anfang, sie ist ja eine ehemalige Soldatin und dann hat sie einen kurzen Flashback und boxt im Park jemanden. Und das ist ganz kurz die Szene, die...
Also jede Actionsequenz dort ist nett gemeint, aber nicht gut gemacht. Mhm. Du siehst so bei jedem Schlag, dass dir nicht richtig landet und dass auch die Reaktion, dieses Mühe zu spät kommt, dass das eben geprobte Momente sind, was ineinander greifen sollen, das sieht dann nie gut aus. Dazu wird diese typische Nummer gemacht, Kamera ein bisschen wackeln, damit es ein bisschen hektisch aussieht. Nicht wirklich schön. Ich finde, die Hauptdarstellerin hat zwar eigentlich vom Stil und ihrer Physis her durchaus so Badass-Anleihen, dass sie das könnte. Und das Gegengewicht im Film, die Figur heißt Eric Kinch, der hat auch so ein gewisses Charisma und wirkt nicht bloß böse, sondern verständnisvoll.
Dieser Dougray Scott?
Dougray Scott, hätte den nicht auf dem... Ist der Bekannte?
Der war mal bekannter.
Okay, ja, aber jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann gibt's aber, und das fällt mir auf, wird immer so ein Nebenplot aufgemacht. Sie trifft in so einem wie so eingerichteten Hotelzimmer, in dem eine Frau seit Wochen oder Monaten nicht festgehalten wird, aber so Edward Snowden-mäßig nicht raus kann von dort. Und da merkte ich, dass diese Geschichte dieser Frau, die so ein Sidekick ist, viel interessanter ist als die jetzt mit der Mutter und dem Sohn. Zumal, und das ist das Schwierige, wir stellen uns eine Frau vor, die behauptet, Ex-Militär zu sein. Dementsprechend bist du vorbereitet auf Situationen und checkst normalerweise jeden Raum, den du betrittst, auf mögliche Gefahren und Fluchtwege als Militär. Das ist einfach drin, wenn du ausgebildet bist. Und diese Frau will alles machen, um ihren Sohn zu schützen. Aber was passiert im Film? Erstmal verliert sie ihn fast an der U-Bahn-Station. Da steht er 30 Meter weit weg. Und dann lässt sie ihn in einem Spielraum, in dem keine weitere Person mehr anwesend ist. Weder ein anderes Kind noch erwachsen allein. Niemals. Also jetzt ganz ehrlich so, würde ich sagen, niemals. Nicht mal meinen Hund lasse ich alleine in so einem Raum. Ja, der wird sich Angst machen, wo soll er jetzt hin? Und das kann ich als Prämisse nicht annehmen. Plus, da steht noch so ein Typ die ganze Zeit rum. So ein Sergeant Donovan, den hast du noch gesehen. Mhm. Der Typ hat einen Vollbart? Niemals beim US-Militär hast du. Gibt's nicht. Beim Militär darfst du einen getrimmten Schnauzer haben. Das war's. Das wirst du nicht finden. Vollbart, Militär, Soldat James Ryan, guck sie alle hoch und runter. Alle rasiert maximal Schnauzer.
Das möchte ich jetzt aber bitte. Ich gucke schon in Richtung der
Kannst
Social
du gucken,
Media.
Aber ich habe extra nochmal vorher geguckt, so, das ist dem US-Militär untersagt. Du musst immer ordentlich rasiert sein. Vielleicht, wenn du so Szenen hast, wo sie so Ausgang
aber
haben, 3-Tage-Bart.
Chuck Norris in Missing in Action 2 und 3 hat, also, sorry.
Ja, aber bei ernst gemeinten
jetzt ey,
und
jetzt
und das
nicht
ich heute,
über Chuck Norris
und das habe ich dann nochmal gelesen, musste noch so recherchieren. Ich konnte es nicht glauben, ich bin jetzt in Militärsachen nicht so drin. Aber der trägt doch hier so Orden. Der Mann, der das spielt, der ist vielleicht so Mitte 30 oder 40. Mhm. Das sind Vietnam-Abzeichen, weil sie anscheinend von der Ausstattung nichts anderes hatten. Und der nächste ist doch nicht euer Ernst. Die Prämisse funktioniert nicht bei dem Film. Die Action sieht nicht gut aus. Ich mag die Hauptdarstellerin, ich mag den Counterpart, aber das reicht alles nicht aus. Also das fällt jetzt wieder in diesen Rückfall. Für einen deutschen Filmzusatz ist es nett gemeint, aber das reicht nicht.
Ich hatte gelesen vorher, weil also irgendwann nach 20 Minuten dachte ich, muss ich das jetzt weitergucken? Ich schaue mal kurz auf die Wertungen, weil wenn da jetzt überall 4-5-Sterne-Wertungen gekommen wären bei Letterboxd, hätte ich gesagt, na gut, dann kommt da jetzt noch was. Aber dann schrieben Leute zwei Wörter. Flightplan trifft auf Stück langsam.
Ja, ja.
Mehr musste ich nicht wissen.
Ist auch so. Also man verpasst nichts. Ich weiß nicht, der hat jetzt, vielleicht hat er auch da oben gethront, weil es nicht viel Besseres gab in den Charts. Haben wir mal kurz drüber gesprochen.
Sehr schön.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, online bestellen wir doch alle inzwischen, oder? Was hast du zuletzt online bestellt?
Ich glaube, ich habe mir eine Playstation online.
Eine Playstation. Ja, gönn's. Ich habe mir eine Pergola gekauft für den Garten.
Ja?
Ist so eine Überdachung mit Lamellen. Na egal, darum geht's nicht. Worum es geht ist, ihr kennt ja all die möglichen Bezahloptionen. Und hier möchten wir ganz klar Klarna herausheben. Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter. Bei mehr als 500.000 Händlern könnt ihr über Klarna bezahlen. Und das bedeutet entweder sofort und ihr habt es erledigt oder aber erst in 30 Tagen eure Rechnung zu begleichen, ohne Stress und das kostenfrei. Das Gute ist auch der Käuferschutz. Wenn ihr etwas bestellt und stellt dann fest, oh, hier stimmt was mit der Lieferung nicht oder da ist was kaputt, dann könnt ihr die Zahlung pausieren, erstmal das Problem klären und seid damit auf der sicheren Seite. Mehr Informationen zu dem Käuferschutz findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Und online bestellen, ganz ehrlich, ich mache das ziemlich oft und damit werde ich nicht alleine sein. Und wenn man dann weiß, einmal alles eingetragen, wie es funktioniert, ist es ja auch super entspannt. Und da seid ihr mit Klarna auf der sicheren und absehbaren Seite. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Stephen King.
Letzte Woche kamen zwei Trailer zu The Life of Chuck. Der wurde, glaube ich, wo waren das? Auf South by
CinemaCon,
South.
Oder?
Unter anderem, aber ich glaube auch beim South by Southwest, bei irgendeinem Festival wurde der schon gezeigt und hat da den Publikumspreis bekommen. Es kann auch Toronto gewesen sein. Das scheint ein richtiger Hit zu sein.
Der Trailer sieht aber auch richtig schön aus. Also schön, schön.
Also es wirkt so wie The Secret Life of Walter Mitty, ne, der mit Ben Stiller, wenn du dich an den noch erinnerst. Ich dachte so, der hat ja irgendwie noch so eine, hat er nicht so eine Zeitreise-Komponente?
Ich glaube bei Walter Mitty oder bei Life of Chuck?
Life of Chuck.
Also bei Life of Chuck weiß ich, die Welt geht mehr oder weniger unter. Also Kalifornien versinkt im Meer, das Internet bricht zusammen. Aber in einem kleinen Ort in den USA finden alle Chuck richtig cool. Chuck ist ein Buchhalter.
Ich dachte, es ist so ein Multiversum-Zeug.
Chuck ist ein Buchhalter, den kennen auch alle von Plakaten und Fernsehen in seiner Kleinstadt.
Ja.
Und seine Großeltern haben ihm sowohl die Oma mal beigebracht, die Liebe und Leidenschaft fürs Tanzen und der Vater für die Buchhalterei.
Ja.
Und so ein bisschen steht die Frage im Raum, ob dieser Mensch nicht das Schicksal der Welt verändern könnte. Aber alles, was so an Pressestimme ist, ist so ein positiv aufgeladener Film, so lebensbejahend, und sieht der Trailer auch aus. Wie ein Haufen schöner Momente und dieses Thema in die Sterne gucken und damit in die Zukunft. Also da könnte es dann schon mit Paralleluniversen zu tun haben, weiß ich nicht.
Ja.
Aber so dieser Blick in die Sterne ist auf jeden Fall auch in den
Sebastian
Trailer
von Filmstarts ist ja so der Buch. Also ich würde schon Fetischist sagen.
Der liest richtig viel und gerne.
Booktalker.
Der hat ein günstiges Hobby.
Ja.
Schön.
Und der hatte, glaube ich, über beides geschrieben, dass er beide Bücher gelesen hatte. Also einmal The Life of Chuck und der andere The Long Walk.
Das ist eines seiner ersten Bücher gewesen.
Ja, ist das eines seiner ersten Bücher?
Ganz früh ist The Long Walk.
Also
ich glaube sogar unter Richard Bachman geschrieben.
Ja, das war ja in den 70ern hat er dieses Pseudonym genutzt.
Mhm.
Ich meine, das erinnert sehr an das, was wir jetzt heute vielfach kennen aus hauptsächlich Hunger Games. Ne? Leute müssen etwas tun. Ich glaube, also hier ist es ja so, dass Jugendliche losgeschickt werden auf einen langen Marsch und dieser lange Marsch darf nicht enden. Beziehungsweise, wenn die einzelnen Teilnehmer weniger als so und so viel Meilen pro Stunde laufen, dann werden sie erschossen. Und am Ende bleibt jemand übrig und der gewinnt. Und womit das zusammenhängt, das weiß ich noch nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt nicht weiter reingekriegt.
So eine dystopische Welt, in der das Leben einfach richtig scheiße ist.
Also
der gewinnt, kann im Grunde alles im Leben haben, was er sich wünscht.
Okay, Mark Hamill spielt mit.
Es gibt drei Verwarnungen, wenn man langsamer ist. Also das kann sein, du machst immer die Schuhe zu, du musst mal pinkeln. Also ich weiß auch nicht, wie du im Laufschritt pinkelst. Geht das?
Ja.
Ich glaube, physisch könnte ich mir das gar nicht vorstellen. Im Gehen zu pullern, also einpullern muss man wahrscheinlich.
Das weiß ich gar nicht.
Das geht vielleicht, aber ich könnte mir, also jetzt mal, wenn ich mal so versuche, in mich reinzugehen.
Naja, ich glaube, wenn,
im Gehen, also einpullern ja, aber im Gehen urinieren brauchst
du. Weiß ich, du könntest rückwärts laufen. Wenn du rückwärts läufst.
Geht besser?
Naja,
achso, damit du dich nicht anpinkelst.
Ja.
Ja, aber ich meine überhaupt dieser Ablauf.
Das sollten wir hier mal vielleicht als Experiment. vielleicht laden wir wirklich mal Harald Lesch ein und lassen von ihm. Harald, wie wäre Harald. Es, wenn man.
Der Todesmarsch hat er 79 geschrieben unter Richard Bachman, also The Long Walk, Todesmarsch heißt er im Deutschen.
Die Filmversion ist von Francis Lawrence, der, glaube ich, fast alle Hunger Games Filme ja auch gemacht hat.
Mhm.
Ich muss sagen, ich bin mit dem Trailer nicht ganz so warm geworden. Gegen Ende des Trailers kommen dann so Szenarien auf, wie Körperteile, also jemand bricht sich einen Fuß und schleift den so hinter sich her. Und
Kämpfe kommen irgendwann.
Ja.
Du siehst auch, wie das Umfeld immer dystopischer wird, also die Gegenden, durch die sie dann streifen und laufen. Er fängt auch wie so ein netter Gruppenausflug an, von der Tonalität der Trailer mit der Musik so verspielt. Und erst dann wird irgendwann klar, weil da drei Humvees die ganze Zeit, das Militär fährt mit dieser Gruppe die ganze Zeit mit. Ja.
Ich bin nicht so sicher, was ich davon halten soll, dass Mark Hamill mitspielt, weil Mark Hamill habe ich immer
spielt
das Gefühl.
Spielt ja auch einen Todesmarsch mit? Spielt auch in Life of Chuck mit?
Mark Hamill? Nee,
ja.
Der ist in Todesmarsch. Wird der Todesmarsch hier heißen? Nee, der heißt auch The Long Walk.
The Long Walk, aber er spielt auch den Großvater in Chuck.
Ja, er ist auch in The Long Walk dabei.
Ja, der ist ja jetzt hier der neueste Mann von Stephen King.
Mhm, scheinbar. Also diese Filme kommen noch. Ein weiterer, der, ich glaube, dieses Jahr starten noch diese It-Serie, also die Stephen Kings S.
War Weapons nicht auch der dritte? Nee, The Running Man.
Running Man.
Ja.
Running Man, genau. Running Man kommt ja von Edgar Wright mit Glenn Powell noch. Dieses Mal wohl sehr viel näher am Buch. Das war auch so, ich weiß nicht, ob er es als Richard Bachman geschrieben hat, aber Menschenjagd war, glaube ich, oder war das eine Kurzgeschichte, auf jeden Fall auch eines seiner ersten Bücher gewesen. Ja, bereits mit Arnold Schwarzenegger verfilmt und die Arnold Schwarzenegger-Version hatte nicht ganz so viel zu tun mit dem Buch, nur so an Auszügen. Und da will Edgar Wright jetzt wohl eine sehr viel am Buch nähere Version abliefern. Und dann gibt es noch die Serie Welcome to Derry, so eine Spin-off-Serie zu Stephen Kings S.
Derry hat in vielen Werken immer wieder eine Rolle gespielt. Also S findet ja dort statt, der Clown, der alle 27 Jahre zurückkehrt.
Mhm.
Aber Derry spielt zum Beispiel in Der Anschlag eine Rolle. Oder es gibt verschiedene Bücher, genauso wie rund um Der dunkle Turm. Ja, gibt es ja so sieben oder acht Bücher.
In Der dunkle
viele,
Turm hat er ja sowieso
gibt's aber auch
alles
viele ringsherum, die immer mal wieder Querverweise haben. Da gibt es dann so einige. Und wie gesagt, an die 100 Verfilmungen rund um Stoffen von Stephen King. Ein Mann, der ganz früh lernen musste, mit wenig auszukommen, weil der mit seiner Mutter und noch Geschwisterkind ganz oft umgezogen ist, weil die quasi nie Geld hatten, weswegen er sein Leben lang gelernt hat, mit wenig auszukommen. Der aber sehr früh so ein bisschen mit Horrorgeschichten schon in Kontakt gekommen ist und vor allem auch Comics geliebt hat, die so ein bisschen morbider waren, die in Sümpfen gespielt haben. Auf die Frage, woher der eigentlich so diese Affinität zum Horror oder auch zum Tod hätte, werden ihm manchmal Todesfälle, er zum Beispiel mitbekommen, wie ein Mitschüler gestorben ist und ist auch mit Schock und paralysiert nach Hause gekommen und die Eltern haben dann erst später erfahren, dass er zugesehen hat, wie ein Freund unter den Zug gekommen ist, als er noch ein kleiner Junge war. Aber er sagt, dass das alles überdramatisiert, weil er auch nochmal einen Tod in der Familie mitbekommen hat. Dass es nicht daher sei, sondern dass er schon immer so eine Faszination hatte, vor allem von Unterlagen von seinem Vater, die er auf dem Dachboden seines Onkels gefunden hat, wo auch Comics dran waren, so rund um H.P. Lovecraft und eben alles, was so ein bisschen düsterer von der Atmosphäre war, hat ihn von Anfang an schon immer fasziniert. Er geht dabei immer ganz oft auch so von Figuren aus, die sehr einfach sind oder die oft Dinge erleben, die er gerade erlebt, also ganz klassisches Beispiel ist, dass seine Figuren öfter Autoren sind. Figuren, die Schriftsteller sind. Also das geheime Fenster, Johnny Depp ist ein Autor. Mhm. Und John Turturro behauptet, ich habe eine Geschichte von dir geklaut. Misery, den ich tatsächlich nie gesehen habe, den ich ja immer sollte, weil ist ja Oscar-Preisträgerin dafür. Eine Autorin als Hauptfigur. Jetzt das Wichtigste.
Er ist ein Autor. Er ist ein Autor, er schreibt Bücher. Und das wäre, glaube ich, der Horrortrip für George R. R. Martin. Er schreibt so billige Groschenromane und sie ist, glaube ich, großer Fan der Charaktere. Und er hat eigentlich auf die Charaktere, glaube ich, keinen Bock mehr und möchte dann im nächsten Buch, glaube ich, die Hauptfigur sterben lassen, damit er endlich diese Bücher nicht mehr schreiben muss. Und sie quält ihn dann quasi und zwingt ihn, eine andere Version dieses Buches zu schreiben. Das ist Misery. Sehr clever eigentlich auch so mit den eigenen Erfahrungen gespielt. Die erste Verfilmung, die, glaube ich, auch mit so eine der wichtigsten auch gewesen ist, Carrie des Satans, jüngste Tochter, 1976 gekommen. Wir hatten letztes Jahr erst das Remake von Brennen muss Salem. Der kam dann kurz darauf, 79. Also es ging dann ab den 70er Jahren los. Man hatte das Gefühl, alle zwei Jahre kommt mindestens einer dieser Filme. Und ein paar davon sind tatsächlich...
Aber Carrie und Brennen muss Salem sind ja zwei verschiedene Werke, ne?
Ja, ja.
Okay.
Genau. Aber es ging dann irgendwann los. Irgendwie hatte sich dann, ich weiß gar nicht, ab wann Stephen King angefangen hat, seine Bücher zu schreiben. Aber es wurde sehr, sehr schnell adaptiert.
Also das ging ziemlich früh los. Er war am Anfang auch gar nicht besonders erfolgreich. Er musste nebenbei ja immer arbeiten und auch mehrere Jobs machen. Er war dann irgendwann auch Lehrer und der hat viele seiner Werke, die er zuerst geschrieben hat, wurden nicht verlegt. Und die hat er später als Richard Bachman veröffentlicht, weil er nicht wollte, dass der Erfolg von einem Carrie oder von einem Shining oder von The Stand dafür sorgt, dass diese Bücher, die er vorher geschrieben hat und die abgelehnt worden sind, jetzt deswegen erfolgreich werden. Da ist nämlich der Todesmarsch schon vorher entstanden. Das ist eine seiner ersten Geschichten, aber später erst veröffentlicht worden nach großen Werken.
Er hat das mal vor vielen Jahren erzählt und ich war früher, als ich war ja mit 11, 12, habe ich glaube ich das erste Stephen King Buch gelesen, weil mich Horror immer fasziniert hat und ich dachte immer, bevor ich diese Filme gucke, lese ich lieber erstmal die Bücher, dann weiß ich, worauf ich mich vorbereiten kann. Und ich glaube, mein erstes Buch von ihm war Der Werwolf von Tarka Mills. Und dann habe ich Stephen King's S gelesen. Und Stephen King's S ist ja als, ich glaube, 11- oder 12-Jähriger, das ist ja so ein Brocken. Er hat ja 900 Seiten oder irgendwie sowas. Alle seine Bücher sind sehr, sehr lang.
Nur The Stand ist das umfangreichste, ja. Die große Version.
Und 1000, die Dark Tower Trilogie oder Reihe. Die
7 oder 8
genau. Bücher sind das, ja. Er gilt ja so als Autor auch, der sehr detailliert ist. Seine Schreibe, und das ist mir damals auch schon aufgefallen, ist sehr blumig, sehr viel. Szenarien und Figuren.
Das wird ihm auch oft zur Last gelegt. Es gibt viele Literaturkritiker, die sagen, er kann nicht auf den Punkt kommen.
Genau, er kommt nicht auf den Punkt und er verliert sich in Einzel- und Kleinigkeiten.
Es gibt nicht wenige, die sehr hämisch sagen, das sei keine Literatur. Da stellen sich aber Leute gegenüber und sagen, ja, die Leute, die ihr jetzt feiert, wird man in 100 Jahren sich nicht mehr dran erinnern, aber an Stephen King, weil Stephen King das Amerika der Gegenwart beschreiben würde. Und da werden auch so Parallelen zu Edgar Allan Poe gezogen, der auch zu seinen Lebzeiten eher verächtlich von Künstlern angesehen wurde, aber im Grunde die Zeit überdauert hat mit seiner Art Kunst.
Na, was er auf jeden Fall beherrscht und also ich will gar nicht sagen besser als jeder andere, aber er ist halt jemand, der mit seinen Geschichten, ne, das Horrorgenre geprägt hat, aber auch das Geschichtenerzählen an sich, weil er sehr, sehr gut sich darauf versteht, Szenarien aufzumachen und zwar spannende Szenarien, die dann durchzuspielen. Manchmal auch wirklich abstruseste Sachen. Und wenn man überlegt, so dass viele seiner Anfangsbücher, die dann auch verfilmt wurden, Cujo zum Beispiel.
Ein Hund.
Killerhund.
Ja. Und es gibt immer Figuren und wahre Hunde, die er als Vorlage hat. Er nimmt immer alles aus Sachen, die er erlebt hat.
Ja.
Er hat so einen Hund mal getroffen und dann kam er auf dieses, was wäre denn eigentlich wenn?
Genau.
Ich habe ihn in irgendeiner Talkshow letztens gesehen, da erzählte er, entschuldige, dass ich kurz unterbreche, aber da kriegt man so ein Gefühl für Stephen King. Er meint, er saß so am Flughafen und dann ging so ein Mann vorbei und hatte gefragt, wo denn die Toilette sei. Und er hat so gesagt, da sind die Toiletten. Und guckt so zu, der Mann geht in diese Toilettentür rein. Da hat er sich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich so sinngemäß, wenn jetzt noch jemand kommt und fragt und dann geht er da nochmal rein und dann hört man irgendwann so einen Schrei von drin. Man fragt sich, hä, was ist denn da jetzt passiert auf dieser Toilette? Und dann geht jemand rein und der guckt.
Ich glaube, das habe ich
aber
auch
keiner,
gesehen.
Aber keiner kommt raus aus der Toilette.
Ja.
Und dann gehen immer mehr Leute rein, aber keiner kommt raus. Und er sagt, und ich hatte sofort, als er das so erzählte, dachte ich, das ist ja spannend. Aber dann meinte, aber dann habe ich es verworfen, weil ich weiß nicht, was eine Toilette wäre. Aber
genau, genau. So da. Genau, das wäre dann, ist dann ins Nichts gegangen. Und das ist halt.
Aber trotzdem kreiert er aus einer Alltagssituation was, wo ich denke, aha.
Und das ist ja im Grunde ganz simples Geschichtenspinnen, ne? Märchen sind so früher zusammengesponnen worden. Und ich meine, viele seiner Bücher, ich wollte gerade sagen, Catherine ist dann einfach ein Killer-Auto. Später gab es dann diesen Rear M, ich weiß nicht mehr genau, worauf der basierte. Ein furchtbarer Film, wo alle möglichen Alltagsgegenstände dann zu, also Killer-Autos, Killer-Waschmaschinen, alles, was mit Elektronik verbunden ist, will dann die Leute umbringen.
Bei Friedhof der Kuscheltiere hatte er auch bei einer Familie, oder es war sogar eigene Familie besucht, die quasi einen Friedhof in der Nähe gezeigt haben, wo die Tiere begraben werden, die dann so also sterben, die oft überfahren werden auf der Straße, weil da schon der dritte Kater überfahren wurde. Und da spinnt er sich auch dann die Idee zusammen, was ist denn, wenn die jetzt wieder zurückkehren würden?
Genau, und dann kamen aber dann immer mehr auch so elaboriertere Szenarien dazu. Running Man ist ja im Grunde, ne, so diese dystopische Zukunft, in der Menschen um ihr Leben kämpfen müssen. Das Thema wurde auch mehrfach wieder aufgegriffen und dann zeigte sich dann aber auch eine Seite von ihm, die so Sachen wie Stand By Me kreieren konnten, ne, wo es um Freundschaft geht. Zwar auch ist der ausschlaggebende Punkt des Films ist ein Todesfall, eine Leiche, die gefunden wird, aber eigentlich ist der Kern des Films eigentlich ein völlig anderer. Und auch das konnte er. Und also wenn man heute, ne, wenn wir jetzt eine Top 5 seiner besten Filme oder Buchverfilmungen machen müssten, wäre da, glaube ich, bei uns beiden kein Horrorfilm ganz oben.
Doch, ich habe also ganz oben. Na, ich habe einen Guilty Pleasure-Film von ihm auf jeden Fall.
Ja.
Da wirst du sagen, wie kannst du nur? Aber ich sehe John Cusack einfach richtig gerne. Ich mochte immer Zimmer 1408.
Ja, ja.
Ich mochte immer Zimmer 1408. Weil auch das ist so typisch, habe ich das Gefühl, Stephen King. Ein Hotel in New York, in der Metropole, die so belebt ist, dass doch im Grunde nichts dort ungesehen passieren kann. Aber ein Hotel weigert sich, ein Zimmer an seine Gäste zu geben, weil dort schon so viele Menschen drin gestorben sind. Und man weiß nicht, unter welchen Zuständen. Und da kommt ein Mann, der angeblich verfluchte Orte heimsucht und sagt, habt euch nicht so, ich gehe da rein. Und dann wird dieser Mann, der alles sofort immer ausloten kann und sich sagt, ja komm, das ist so, deswegen und deswegen, wollen wir jetzt keine Angst haben, irgendwann selbst sehr unsicher mit dem, was er da sieht. Das sind so wenige Mittel, aber klar, wenn du einem Experten ansiehst, dass er unsicher wird, wird es dir als jemanden, der davon nicht viel Ahnung hat, noch viel schneller schaurig. Ich finde das so toll.
Ja.
Zimmer 1408. Der ist jedes Mal, wenn ich in ein Hotel gehe, gucke ich diese Nummer und denke so, kein 1408.
Der ist bei mir nicht hängen geblieben. Wenn ich bei Stephen King-Verfilmungen an Guilty Pleasure denke, dann denke ich an sowas wie The Mangler. Kennst du das?
Nee.
Mit der Wäschemangel.
Nicht gesehen.
Robert Englund spielt da irgendwie so einen Waschladenbesitzer und da ist eine vom Teufel besessene Wäschemangel und da werden dann Leute drin zermalmt. Und also es ist Müll, kann man gar nicht anders sagen, aber es ist spaßiger Müll.
Wenn du jetzt auf die Top-Filme, ich meine, du kommst um die Verurteilten und Shining oben nicht drum rum. Nee. Du würdest
Green
nicht,
Mile
ich würde aber Green Mile, aber du magst den ja, glaube ich, nicht, hast du gesagt?
Doch, doch, oder? Doch, ich mag den, aber ich würde den, also für mich ist die Verurteilten definitiv ganz oben.
Green Mile ist auch ganz, also die drei sind mehr oder weniger gesetzt und erst ab dann kannst du anfangen, so ein bisschen auszusuchen, was dich interessiert oder was du jetzt nicht so gut findest.
Ich finde ja, bei seinen Verfilmungen ist viel Hit und Miss dabei. Also ich hasse ja zum Beispiel Langoliers, falls du das kennst. Nee. Ich glaube, in so einem Flugzeug sitzen da die Leute und dann fliegen da irgendwelche ganz mies animierten Computerbälle vorbei, so Pac-Man-artige Viecher in Schwarz, die dann die Realität auffressen. Es war, glaube ich, ein TV-Zweiteiler. Tommy Knockers, falls du den kennst, finde ich auch furchtbar. Also es gab eine Zeit in den 90ern, da kam wirklich unendlicher Schrott. Da hatte man das Gefühl, sie verfilmen jetzt einfach alles von ihm, weil es funktioniert hat. Zwischen waren dann auch mal so nette Sachen wie Thinner, falls du den kennst. Ich glaube, es geht auch um einen Autoren oder so, aber es ist ein sehr, sehr dicker Mann, der dann von einem Fluch belegt wird und wird dann dünner und dünner und dünner und dünner. Und zwar droht er sich aufzulösen und er muss jetzt versuchen, diesen Fluch aufzulösen. Er erinnert ein bisschen sehr an das, was Sam Raimi mit, wie hieß das, wo diese blonde Dame dann am Ende im Bahnhof in die Hölle, Drag Me to Hell, daran erinnert Finner sehr.
Ist für dich nicht so, wenn ich gucke, wie alt du damals warst, ist es ziemlich passend gewesen, so der Rasenmähermann?
Der Rasenmähermann fand ich immer sehr strange. Also damals war er in den 90ern und da war das ein ganz schöner Hype, weil das einer dieser Filme war, die mit Computertechnologie gespielt haben. Mhm. Aber die Computertechnologie sah damals noch super weird aus. Da ist es ja so, dass sich so ein Mensch digitalisiert und dann auf so ein Killing Spree geht. Und ich finde, das sieht einfach nur bescheuert aus. Und als Kind fand ich es eher auch nicht mal nur gruselig, sondern ich fand es eher abturnend. Der hat tatsächlich mit mir gar nichts gemacht.
Ich mochte immer noch sehr gerne Der Nebel. Diese Idee, dass Leute in einem Supermarkt feststecken, also sie haben Essen und Trinken, aber sie wissen nicht, was da draußen ist, was mit ihren Geliebten da draußen ist. Der Nebel ist so dicht, dass sie auch nicht mehr den Parkplatz und die Autos davor sehen, aber schnell wird klar, da sind Monster oder Wesen in diesem Nebel drin. Und wie dadurch die Gesellschaft in einem Mikrokosmos unter diesem Druck, Angst und auch einer bestimmten Anzahl von Ressourcen anfängt zu kollabieren. Also im Grunde ein bisschen wie Herr der Fliegen oder alles, was auf einmal unter diesen Druck gerät, dass nicht mehr alles endlos vorhanden ist. Die Gruppen, die sich bilden, die Mechanismen, wie angeführt wird, wie ja aus einer Demokratie schnell auch diktatorische Züge entstehen. Der Nebel hat quasi diesen mysteriösen, leicht schaurigen Mantel, aber im Kern ein Sozialdrama. Mag ich gern.
Ich würde noch Misery nennen, definitiv.
Den habe ich nicht gesehen.
Der ist wirklich toll. The Dead Zone finde ich wirklich stark. Der ist ja von Cronenberg gemacht. Da spielt Christopher Walken jemanden, der auch so Vorhersehe oder Vorausahnungen bekommt. Und dann eine seiner Vorausahnungen, die er hat, ist, dass Amerika in einem Atomkrieg verbrennen wird. Und er versucht, das aufzuhalten und beschließt dann irgendwann den Senator, der dann wird irgendwann in seiner Vorherausahnung, wird er zum Präsidenten werden und als dieser Präsident wird er irgendwann den roten Knopf drücken und das wird dazu führen, dass die Welt im Nuklearkrieg untergeht und das versucht er aufzuhalten und das ist für die Zeit, in der das kam, warte mal, ich muss mal ganz kurz schauen, der Film ist von 83, da wurde ja sowieso gerne und viel mit der Angst vor nuklearen Kriegen gespielt, das war ja gerade so die Hochphase auch und ich finde, das hat der immer gut auch einweben können. Du hattest so Filme wie Feuerteufel, das war dann einfach nur, was wäre, wenn ein Kind plötzlich Feuer schießen kann oder mit telekinetischen Fähigkeiten irgendwie was macht. Aber das wurden dann auch immer mehr auch so diese großen Sozialthemen. The Stand ist ja zum Beispiel auch, wie ist das, wenn eine Welt zerbricht und was wird aus der Gesellschaft danach? Ne, hat auch mystische Elemente, aber er guckt sich dann vor allen Dingen die Charakterdynamiken an. Das mag ich eigentlich am meisten, wenn er das macht. Ich bin kein allzu großer Fan der meisten seiner Filme, weil das eben so Gimmick-Filmchen sind.
Das Geheime Fenster muss ich rausheben. Den habe ich immer geliebt. Immer sehr, sehr gerne. Ich finde den schon immer, dieses Johnny Depp, der an sich zweifelt, was ist das für ein Typ, der sich so eine Geschichte gestohlen hat mit so einem Haus am See, ganz verlassen. Wunder. Also richtig geiles Setting. So, ich wohne nicht umsonst mitten im Wald.
Da ist ja auch ein Autor, ne?
Ja, ja, das ist ja ein Autor. Und da steht einfach ein Typ vor der Tür und sagt, sie haben eine Geschichte gestohlen. Und im Original heißt es, glaube ich, The Secret Window, The Secret Garden, weil auch der Garten eine Rolle in diesem Film spielen wird. Den mochte ich immer richtig gerne. Wir beide konnten Dr. Sleep auch was abgefangen, die Fortsetzung
von
Shining.
Hatte er denn Dr. Sleep geschrieben? Weil es gibt ja eine ganze Reihe von Filmen, die ihm zugerechnet werden, die aber er nicht geschrieben hat. Ne? Also Kinder des Zorns.
Dr. Sleep hat er, glaube ich, soweit ich weiß, geschrieben. Wir hatten ja auch kürzlich The Monkey, haben wir auch beide gesehen, auf Stephen King basierend. Mhm. Ne?
Auch auf eine Kurzgeschichte basiert. Aber was ich sagen wollte, es gab Carrie 2, es gab Manchmal kommen sie nochmal wieder.
Wir müssen natürlich kurz mal über S reden. Ne? Also ich meine, weil du hast vor ein paar Folgen darüber geredet, der erfolgreichste Horrorfilm der letzten, weiß ich wie viele Jahre, ist nun mal S. Ob man den jetzt mag oder nicht. Damals waren die Publikumsseele, die Seele waren voll. Leute haben rote Luftballons mit in die Kinos gebracht. Ich kann mich an sowas nicht mehr erinnern, wann das letzte Mal war. Und ich auch als Kind hatte irgendwann mal diese Fernsehversion vor Gesicht bekommen, in der man Tim Curry gesehen hat als Pennywise und fand das auch schon damals einfach extrem gruselig, diesen Clown. Und nur weil er so scharfe Zähne hat, war das so total schlimm. Und dann diese neuere, sehr brutale Version. Der zweite Teil konnte dann nichts. Du konntest im ersten schon nicht viel abgewinnen. Aber so oder so war der ein Horrorphänomen in den Kinoseen weltweit. Das hatte man so Mainstream-Horror, habe ich gar nicht.
Also zu meiner Zeit war das
auch. Also größte Kinoseele, Zoopalast, Saal 1, voll für S.
Und S war, also ich weiß nicht, ob das an Clowns liegt. Und übrigens, um das mal aufzugreifen, Clown in a Cornfield ist in den USA, ich glaube, startet diese Woche oder ist gestartet. Richtig gut gestartet.
Ja?
Ja, es ist einfach nur, die Leute gehen in alles, was irgendwie mit Horrorclowns zu tun hat. Es ist irgendwie ein tief verankertes Trauma. Und ich frage mich immer, wie viel hat damit tatsächlich mit S zu tun? Also hat S das...
3,65 Millionen. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viele Leinwänden.
Ja, aber der, also ich hatte irgendwie gelesen, dass der über seine Verhältnisse
da
gestartet ist.
Da muss man gucken, wie viele Leinwände der hat, aber ja.
Das kann ja nicht sein, was wir in unserer, ne, also Angst vor Spinnen und Schlangen, verstehe ich. So Urängste, die wir einfach auch von unseren Vorfahren mitbekommen haben. Aber ich bezweifle, dass wir von unseren Vorfahren die Angst vor Clowns bekommen haben. Vielleicht, weil...
Die sind da schon so, die sehen so unmenschlich aus und werden die als Kind so früh präsentiert, zumindest eine Zeit lang. Ich glaube, heute zeigt man Kindern nicht mehr über den Clowns. Wird einen Grund haben, warum Ronald McDonald nicht mehr existiert. McDonald's irgendwann gesagt hat, die müssen wir rausnehmen aus der Kampagne. Ich glaube, viele finden die nicht umsonst gruselig.
Ja, vielleicht hat das aber auch mit S zu tun, weil ich muss sagen, in meiner Zeit... Nee,
gibt es schon länger nicht, den Clown als S.
Ja, wir haben auf dem Schulhof früher, Anfang der 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, als das gerade so ein Thema war, war das die Mutprobe. Du musstest es gesehen haben und es gab wahnsinnig viele Geschichten von Kindern, die behauptet haben, sie haben ihn gesehen.
Was ist denn mit Terrifier jetzt? Auch wieder ein Clown, wo die Kids sagen, hast du den gesehen, trau sich
das. Ich merke das ja immer, wenn meine Kleine mich anspricht, ne, wenn die mich fragt, was hatte sie mich denn da gefragt? Da ging es um Terrifier und sie will auch immer unbedingt wissen, wie brutal ist denn jetzt Terrifier, weil da merkst du richtig, da hat sie, das wird auf dem Schulhof besprochen. Die Kids kommen an und sagen, habt ihr schon von Terrifier gehört? Und irgendwas war jetzt wieder das, was sie angebracht hat.
Du, ich merke das auch. Ich habe ja auch einen Schwager, der ist jetzt 13, glaube ich. Mhm. Und dann dazu noch mehr Anhang in der Familie, in dem Alter. Und dann finde ich es auch mal schon so, die wissen da natürlich, dass ich es gesehen habe. Und dann, das finde ich schon cool. Das finde ich schon cool, dass man so die ganzen krassen Sachen da so gesehen hat. So. Naja.
Ja, es wird weiter umgesetzt werden. Ich glaube, wie gesagt, er hat 65 Bücher geschrieben, 200 Kurzgeschichten.
Das muss man auch mal kurz sagen. Wie gesagt, in seinem Ort sagen viele, das ist der normalste, entspannteste Mensch der Welt. Ich habe so viel auf Reddit noch gelesen von Leuten, die ganze Porträts über ihn gedreht haben oder an Stephen King's Sets Verfilmungen haben und die sagen, einer schrieb ganz explizit, er ist Verleger seit 37 Jahren der Verlagsbranche. Er hat jeden Shit über jeden Autor von allen Seiten gehört. Aber in all den Dekaden hat er noch nie ein schlechtes Wort über Stephen King gehört. Und das muss man, also du hörst nur, dass der menschlich ein total toller Mensch sein soll. Ich meine, selbst als der Typ, der hat einen schweren Unfall gehabt, weil er von jemandem betrunken überfahren worden ist.
Hatte er nicht auch
hatte sich sein Bein gebrochen.
Er war doch alkoholkrank.
Alkoholkrank, kokainsüchtig und er ist auch auf Drängen seiner Frau Ende der 80er, 87 glaube ich, in den Entzug gegangen. Er geht bis heute noch zu den anonymen Alkoholikern. Und ich meine, der Typ könnte was für ein Leben führen, aber stattdessen erlaubt er zum Beispiel, ich glaube heute immer noch, allen Filmstudenten, Filme zu seinen Werken zu machen für den symbolischen Preis von $1. Nur die Regel ist, er behält dann trotzdem noch die Rechte an allem, was dann dazugehört. Aber er fördert Kreativität. So, und er guckt auch richtig viele Filme. Der liebt ja Serien. Du findest ja fast kaum eine Mystery- oder Horror-Serie, zu der
der
nicht wie bekloppt auf X dazu schreibt. Ne?
Der twittert oder X.
Hat von Obama diese Freiheits-Irgendwas-Medaille bekommen, diese höchste Ehrung der Vereinigten Staaten. Du findest kein schlechtes Wort über Stephen King online.
Na, außer wenn du Donald Trump fragst.
Okay, aber jetzt mal ehrlich, der scheint wirklich auch so ein richtig cooler Typ zu sein.
Es gab ein Interview mal, da hat er mit auf der Bühne gesessen mit George R. R. Martin.
Das ist legendär.
Das kennen, glaube ich, alle. Da fragt ihn George R. R. Martin, sag mal, wie machst du denn das eigentlich? Ich krieg keine Bücher zustande. Ne?
Er sagt, es waren richtig gute 3 Monate, wenn ich 3 Kapitel habe.
Ja.
Und du hast dann schon 3 Bücher geschrieben in der Zeit.
Und Stephen King sagt dann, na, er hat für sich einen festen Tagesplan. Er steht auf, macht so ein paar Dinge und dann hat er eine gewisse Anzahl an Seiten, die er am Tag schreiben kann.
10.
Und ich dachte so, das muss doch total, also weil ich habe eine Schreibblockade seit einigen Jahren und würde mich auch, ne, wenn wir uns manchmal nebeneinander stellen, du bist ja der Organisierte, ich nicht, bin eher das Chaos.
Ich muss bei dieser Kombination genau an uns beide denken, aus ganz anderen Gründen, weil du machst viel weniger, viel besseren, hochwertigen Content. Ich mache viel mehr, weil ich aber diese Arbeitsweise brauche, jeden Tag zu arbeiten.
Und immer zur selben Zeit. Du hast da immer die Struktur.
Und das führt beides auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu seinem Erfolg.
Genau.
Und wir beide könnten gar nicht so arbeiten wie der jeweils andere. Auch nicht
schlimm. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich so arbeiten könnte wie
Du, aber dann müsste dein Anspruch so sehr sinken, dass du nicht mit dem rein wärst. Das wird nicht funktionieren.
Ich musste in dem Moment daran denken und dachte so, wenn ich aufstehen würde und wüsste, ich muss heute 10 Seiten schreiben, würde ich keine einzige zustande bekommen, weil mich dieser Zwang, ich glaube, der würde mich einengen.
Ich glaube, aber Stephen King sieht es, er darf heute 10 Seiten schreiben. Ich glaube, der sieht das anders.
Ja.
Ich glaube, und der kann auch nicht anders.
Ja, kann gut sein.
Wenn du es heißen würde bei dir, du sollst heute eine Stunde ein gutes Computerspiel spielen, auf das du Lust hast, dann hättest du diesen Druck nicht.
Ja, ja.
Ich glaube,
aber du musst was Kreatives erzeugen und Kreativität ist hart zum Teil. Gerade wenn der innere Kritiker, und der ist, glaube ich, bei jedem anders ausgeprägt, bei mir ist er sehr groß, und wenn der sich ständig meldet, dann...
Ich glaube, das ist es. Das ist der große Unterschied.
Ja, ja. Also ich habe ja jetzt gerade auf meinem Kanal ein Video über Trump gemacht, an dem deutlich weniger Tage verbringen können. Aber und ganz am Ende, gestern habe ich noch überlegt, das Video ganz zu lassen, weil ich dachte, ach, das guckt doch keiner, da interessiert sich doch keiner für.
Aber ist es so wichtig? Dir ist es wichtig.
Ja, ich wollte es mal, ich hab angefangen mit dem Video, weil ich Lust darauf hatte. Ich hatte Spaß daran, das zu recherchieren. Ganz oft habe ich das Gefühl, ich möchte das Video gerne machen, weil ich Spaß daran habe an dem Thema. Und dann denke ich, aber es guckt doch keiner. Oder es ist doch nicht so gut. Und dann lasse ich manchmal,
tolles Buch, das kann ich Ihnen empfehlen. Das ist nur 100 Seiten.
Ja.
Dem inneren Kritiker die rote Karte zeigen. Da geht es, woher die inneren Stimmen kommen und mit wem die verknüpft sind in unserer Kindheit. Und es gibt dort da war ich auch zu Tränen gerührt, saß ich im Bus, ein Szenario, in der du dich selbst quasi, nehmen wir jetzt mal diesen Fall, du sagst, ach, wer interessiert denn das und so weiter. Da ist dann eine kindliche Version von dir, die das Gefühl hat, nicht gesehen worden zu sein oder für eine Leistung anerkannt worden zu sein. Und dieses Buch macht dieses Szenario auf, dass du versuchen sollst, mal als der, der du heute bist, in diesen Raum zu gehen, zu diesem Kind, was da gerade traurig ist, und sagst, hey, weißt du was, wir gehen mal rüber. Wir gehen mal rüber in ein anderes Zimmer. Wir gehen mal weg hier von denen, die dir gerade nicht zuhören. Und dann gehst du in ein anderes Zimmer und dann spielst du und sagst, hey, das machst du richtig toll. guck mal, ich bin du später, was aus dir werden wird. Und mich berührt, ich denke da ganz oft, und wenn ich das manchmal Leuten erzähle, ich hatte letztens, bin ich mit meiner Tante aus der Familie, die hatte sofort Tränen in den Augen. Und ich hatte das damals bei mir auch, dachte so, das sind oft Kinder und Kindesmomente, in denen wir irgendwas erlebt haben und zu dem wir nicht mehr zurückkehren und uns mal nehmen und selbst so ein bisschen heilen und sagen, hey, du bist genauso gut, wie du bist. Woher dieser Druck kommt, okay, aber. Und ich finde, wenn du sagst, du hattest Lust, das zu machen, dann ist das eigentlich das Einzige, was wichtig ist. Klar, nachher gucken das 10 oder 100.000, aber eigentlich ist das Allerwichtigste.
Das ist ja die ursprüngliche Motivation, weshalb ich überhaupt.
Du hast einen Rechenfehler drin im Video? Aber ansonsten ist alles gut. Na, John Voight hat gesagt, dass, also schon letzte Woche, dass die 100% auf die ersparten Steuern kommen. Das heißt, wenn du in England drehst und sparst jetzt 100 Millionen, sollst du 100 Millionen abdrücken. Deswegen werden nicht die Produktionskosten automatisch doppelt so teuer, sondern nur also 100%
aber,
auf
das
die...
Das war aber mal ursprünglich...
John Voight hat das nachgeschoben, aber das ist auch 120%
aber
werden.
Also das ist auch so ein Punkt. Warum sollte John Voight da mehr wissen als alle anderen?
Na, er hat das anscheinend, weil er als Kommunikator jetzt dafür gilt. Es kommt eh nichts davon so.
Ja.
Aber das.
Und das war auch so ein Punkt. Da, ich dachte so, ey, wenn ich dieses Video bringe.
Du weißt nicht, ob es übermorgen noch aktuell ist.
Ja, da, und vor allen Dingen ist es ja, dann rudert er wieder zurück. Aber ich fand es wichtig, irgendwie einen Spin zu bringen, indem ich den Leuten auch erkläre, wie funktioniert denn das.
Ich mochte vor den ganzen Anfang in dem Video sehr, einzuordnen, warum Donald Trump eigentlich diese Sehnsucht nach Anerkennung in den Medien schon immer hatte.
Mhm.
Und jetzt, wo er sich so verraten fühlt, dass sie ihn immer alle nur fertig machen, er quasi diesen Turnaround dann gegen sie kämpfen. So, ich kann sie nicht für mich gewinnen, dann bekämpfe ich sie mäßig. Das mochte ich sehr gerne, weil ich glaube, von den Steuern oder Zöllen haben ja viele mitbekommen.
Mhm.
Aber diese Einordnung, woher auch so diese persönliche Agenda kommt, finde ich super. Und wenn du das halt erzählst und erzählen willst, go for it.
Ja. Aber ja,
also, dieses Buch kann ich mir empfehlen. Also allen Menschen. Wir alle kennen das. Wir alle verurteilen uns so oft, und nehmen uns dabei Energie und Kraft und Lebensfreude.
Außer Stephen King.
Ich habe heute auch so einen Tag. Ich schwöre dir, heute, ich drehe die Kritik zu Exterritorial. Während ich rede, denke ich so, will ich da selbst gar nicht hören, was ich gerade rede.
Aber das liegt doch eher am Film und nicht an dem, was du sagst.
Weiß ich nicht. In dem Moment, wo ich sage, denke ich so, ich sitze jetzt hier, ich stammel mir einen
ab. Habe ich aber auch.
Und dann denke ich manchmal so, gibt es überhaupt eine Existenzberechtigung für diesen Beruf? Also so richtig essentiell denke ich, ach komm Robert, werd Holzfäller oder was auch immer. Und das relativiert sich wieder im Laufe des Tages. Aber ich habe jedes Jahr witzigerweise immer so rund um Vollmond so den Tag, wo ich so denke, ach komm, das bringt
ja
alles.
Ja, aber es gibt auch manchmal, also mir fällt das manchmal auf, wenn ich so über einen Film das x-te Mal sage, ne, gerade wenn es so bei Marvel-Filmen, die aus derselben Schmiede kommen, die alle
und dann
sehr
ähnlich. Kommt wie ein endloser Disclaimer über das MCU.
Ja, und dann immer dasselbe zu erzählen und ich denke so.
Aber welcher Beruf hat nicht eine gewisse Form von Routine?
Klar, und wir gehen dann davon aus von uns. Ich höre mich seit Jahrzehnten quatschen, und aber jemand, der, weil ich zum ersten Mal meine Videos gucke, der hört es zum ersten Mal.
Genau.
Und so ist es auch mit dem Trump-Video. Und das ist halt, man müsste jedes Mal bei jeder Sache, die man da bedenkt, aus sich herausschreiten und das Ganze aus einer Metaebene betrachten. Das ist nicht möglich, das ist Quatsch. Also einfach machen, und ich versuche mich dann zu überreden und zu dem Kern zurückzukommen. Warum machst du das? Weil du Spaß daran hast. Also hab Spaß daran.
Bei mir ist das manchmal so, ich denke, ich muss ein Tagewerk verrichtet haben, um den Rest des Tages zu genießen. Das ist ganz komisch. Ich brauche dieses Gefühl, heute etwas getan zu haben.
Wie den Podcast zum Beispiel.
Das sind die besonders guten Tage.
Ja.
Heute gibt es keine Chance mehr, dass ich mich schlecht fühle, weil ich war abgedreht, ich war im Kino und Podcast. Ich bin raus für heute. Nachher nippe ich bestimmt ein Bierchen und sag so, geil, war's. Passt für heute.
Ja, dann hoffe
gut,
ich,
damit reicht's für heute. Nächste Woche geht's weiter mit Kann.
Kann. Wer kann, der kann, sag
wer
ich.
Wer kann, der kann. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Jahr, dass du das sagst. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.